Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur.
Mein Gott. Hallo, also ich muss mal, das ist ja so staubig hier in den Archiven. Sekunde. Guten Morgen, Annika.
Guten Morgen, Tobias. So. Als ob irgendein Archiv staubig wäre. Ich hasse es, dass du immer mit diesem Bild ankommst. Und der Rest der Welt, außer die, die wirklich was mit Archiven zu tun haben, auch. Furchtbar.
Aber wir sind noch ganz tiefer hinabgestiegen.
Aber ein Archiv ist grundsätzlich nicht verstaubt.
Ja, aber nur ein gepflegtes Archiv. Wie oft denn noch? Unser Archiv war nicht gepflegt.
Aber ein Archiv muss gepflegt sein.
Das müssen wir ab jetzt machen, ja. Aber das war nicht gepflegt.
Aber...
Nix aber. Du hast versagt.
Ich hab nicht versagt, hör mal. Verbitte ich mir. Immer schön Staub gewischt.
Ja, anscheinend nicht. Sonst hätte ich jetzt keine laufende Nase. Einigen wir uns auf ein Unentschieden und wir arbeiten beide dran.
Na gut. Na gut. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht's?
Mir läuft die Nase. Ja, also wir machen heute mal eine ganz andere Folge.
Ein bisschen.
Ein bisschen. Wir sind aber wieder tief hinabgestiegen. In Spotify, in Apple, in Discord, in Discord 2, in E-Mails. Und
auf der Website.
Auf der Website, ja. Mhm. Und haben mal so geguckt, das große Feedback, was uns eingereicht hat, mal zusammengetragen. Mal ein wenig selektiert. Paar Auslassungen, so ganz Carpenter-Style. Auslassung, was hat die Person wohl ganz geschrieben? Wir werden es nie erfahren.
Naja, wir wissen es.
Ja, wir wissen es. Und wir wollen einfach mal ein paar Punkte von euch vortragen und mal auf ein paar Punkte eingehen. Mhm. Aber wir haben auch gesagt, wir machen das jetzt regelmäßiger.
Ja, dann ist es nämlich auch nicht so viel auf einmal. Das war nämlich allein zum Sichten und Zusammentragen schon echt herausfordernd. Und was mir gerade auffällt, wir haben das per Brief und Postkarte eingereichte Feedback nicht mit aufgenommen, weil dazu müsste ich erst in wahrscheinlich 10 Jahre langer mühevoller Arbeit mein Zimmer aufräumen.
Tja, und darum meine ich, wir haben ja gerade bei Hans Müller, wie heißt der?
Hans Schröder. Archivbedarf.
Archivbedarf, für 500 Euro Archivbedarf eingekauft.
Ja, säurefreie Archivboxen.
Glassichtfolien sind viel wichtiger.
Säurefreie Klarsichtfolien.
Doppelseitig, das heißt, da ist noch eine Schicht drin. Das heißt, dass das Papier nicht auf Papier liegt. Damit wir hier eure Sachen ordnungsgemäß archivieren können für die Nachwelt.
Für die Nachwelt. Nach uns wird es keine Welt mehr geben, so schaut's aus.
Aber ganz schön dystopische Ansichten hier.
Naja, du hast angefangen mit staubigen Archiven, was soll ich dazu beitragen?
Du meinst, wenn es staubige Archive geht, ist die Welt am Abgrund?
Ja, das ist meine Überzeugung. Ein Archiv darf nicht staubig sein. Punkt.
Also ist das oben bei dir kein Archiv?
Ja, darauf können wir uns einigen. Damit kann ich leben. Wer das einfach nicht als Archiv deklarieren, dann geht das. Dann darf das auch staubig sein.
Gut.
Okay, wollen wir mal einsteigen? Ich glaube, wir haben lange genug die Leute auf die Folter gespannt und drum geplänkelt.
Also natürlich haben wir ein bisschen Bauchpinselei dabei. Aber wir gehen halt auch auf ein paar Feedbackpunkte, die ihr mitgebracht habt oder Korrekturen unsererseits. Die wollen wir halt einfach in dieser Folge mal thematisieren. Und wir freuen uns natürlich trotzdem immer weiter über Post. Mhm. Die Adresse findet ihr ganz normal in den Shownotes beziehungsweise auf unserer Impressumsseite. Da könnt ihr uns halt auch postalisch was hinschicken oder Pakete.
Mit Plätzchen meinst du?
Zum Beispiel. Immer dienstags, wenn ich dann an der Arbeit bin.
Aha.
Und dann die Post abholen kann.
Aha. Wetten, wir bekommen einen Staubwedel geschickt.
Zwei.
Für jeden einen.
Genau.
Ein
rosa-pinken für mich und einen grünen für dich.
Ich würde das schon feiern.
Wobei rosa-pink wäre eher Jonas, ich wäre dann orange.
Ja.
Das heißt, wenn wir einen rosa-pinken kriegen, dann müssen wir Jonas einstellen.
Ja, müssen wir aber ja eh.
Ja.
Also so ein Zwerg ist beim Bergbau ganz hilfreich, habe ich mir sagen lassen.
Ja. Und jetzt kommt diese Folge ja doch vor der anderen Folge raus. Weil so ein Zwerg kann sich dann natürlich auch mit Elfriede anfreunden und sie warten und pflegen und hätscheln und hätscheln.
Meinst du eine Tunnelbohrmaschine?
Für den nächsten Brief habe ich mir eine Tunnelbohrmaschine gekauft. Elfriede.
Jonas und Elfriede, das klingt schon gut.
Lass das nicht, Sarah Lena.
Ach.
Keine Sorge, Sarah Lena, Elfriede steht nur auf Öl und Strom. Damit ist sie zufrieden.
Ja.
So. Fang mal an.
So, das deutsche Aufrufswort. Genau. Also wir haben uns gedacht, wir bringen da so mal so ein bisschen Struktur rein in die ganze Nummer hier und fangen mal mit Feedback an, das sich nicht auf eine bestimmte Folge oder einen bestimmten Brief bezieht, sondern so, ich sag mal, allgemeines Feedback ist zum Podcast an sich. Und da starten wir mit Froschstern B.
Ja.
In Auszügen.
Oder aus einem Brief.
Aus einem Brief von Froschstern B. Die schreibt nämlich: Ich muss sagen, ich finde es gut, so wie ihr es macht. Auch, dass Tobias Anni manchmal etwas ausbremst. Nicht, dass ich Anni nicht gern zuhören würde, aber ich höre den Podcast eben, weil er auch ergänzende Informationen und Einordnungen zu dem jeweiligen Brief enthält. Ja, Geschichtliches kann auch sehr interessant sein. Wenn es dann aber zu weit von Tolkien bzw. dem Brief abschweift, dann wäre es meiner Ansicht nach auch eher etwas für eine Sonderfolge. Oder wie Tobias sagte, bleibt es ja auch jedem selbst überlassen, noch tiefgehend zu einem geschichtlichen Aspekt zu recherchieren und so weiter. Deshalb gerne weiter so und vielen Dank für eure Mühen.
Ja, das bezieht sich wahrscheinlich auf eine der Aussagen, wo wir mal wieder sehr abgeschweift sind und wir dann gefragt haben, ob das überhaupt so ist. Aber ich glaube, in der letzten Zeit haben wir dann eine gute Mischung gefunden.
Ich glaube auch, ja. Und ich denke, das bezieht sich darauf, weil wir auch am Anfang ja noch ein bisschen experimentieren mussten, wie das mit der historischen Einordnung, wie sehr wir da ins Detail gehen, was wir mitnehmen und was nicht, glaube ich, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Sieht das vielleicht auch darauf bezieht. Wie gesagt, das Feedback ist jetzt, wir haben jetzt gesammelt seit Anfang 2024, weil wir dazwischen keine Feedback-Folge mehr hatten. Und von daher sind die Sachen dann teilweise auch schon etwas her.
Aber auch hier gilt natürlich, wenn ihr der Ansicht seid, man könnte hier noch was optimieren oder euch einfach mal eure Meinung kundtut. Es muss ja nicht sein, dass wir dann, nur weil jemand gesagt hat, macht mehr historische Einordnung, dann darfst du mehr historische Einordnung machen. Aber wenn halt mehrere Leute schreiben, Mensch, die historische Einordnung ist mir in letzter Zeit zu viel oder die Personen sind mir zu kurz dargestellt,
ja,
wenn ihr das Feedback dann von euch kriegen und das dann einfach eine Vielzahl an Leuten schreibt, dann sind wir natürlich auch die Letzten, die, es gibt sehr wenig Punkte, wo wir sagen, daran hängen wir, das wollen wir. Aber ob wir es etwas länger oder ausführlicher, beziehungsweise kürzer machen, darüber lässt sich ja reden.
Ja. Oder auch wenn etwas fehlt oder vermisst wird, was wir vielleicht früher gemacht haben oder so, kann ja auch mal sein. Also auf jeden Fall sind wir einfach mal dankbar für Einschätzungen, weil natürlich machen wir das auch für uns, weil wir da Spaß dran haben, aber hauptsächlich ja für euch da draußen.
So, und dann schreibt Vio ebenfalls einen Auszug. Vielen Dank für die tollen Folgen, die ihr bisher gemacht habt. Ich finde euer Konzept gut. Mich haben Tolkiens Briefe total gecasht. Ich hätte, bevor ich den Podcast hörte, nicht gedacht, dass es mir so viel Freude machen könnte, mich mit Tolkiens Briefen zu beschäftigen. Ich genieße es, fast 100 Jahre zurückzuschauen und in die Zeit meines Lieblingsautors abzutauchen. Seine Briefe versetzen mich in neue Gedankenwelten. Mir gefällt die geschichtliche Einordnung sehr gut. Dadurch kann ich mich noch besser in die Zeit versetzen, in der Tolkien gelebt hat. Auch die Informationen zu den Personen, die in den Briefen vorkommen, helfen dabei. Und hier können mir die Rabbit Holes gar nicht tief genug sein. Wie gesagt, Tunnelbohrmaschine ist schon angeschafft. Und weiter schreibt sie: Ich finde es immer wieder faszinierend und schön, wie unterschiedlich ein Fazit ausfällt. Mir hat bei dem Brief besonders gut das Postskriptum gefallen. Ich finde es schön zu lesen, dass Tolkien sich Gedanken macht über Wörter, die für den Verlag wahrscheinlich vor allem ansprechend klingen sollten und nicht unwidersprochen stehen lassen will. Ich finde es schön, dass er sich um die Wahrheit bemüht. Ich meine, also ich hatte die Briefe ja da seinerzeit mal angefangen und aber festgestellt, und das hatten wir auch am Anfang immer wieder festgestellt, er hat ja seinerzeit die Briefe gelesen und wir hatten ja auch relativ schnell festgestellt, dass erst die historische Einordnung, das Recht und Dings schauen und was ist in der Zwischenzeit passiert, diese Briefe viel wertvoller machen, als sie eh schon sind.
Jetzt muss ich aber kurz nachhaken. Du hast die Briefe gelesen? Ich denke, du hast sie...
Angelesen. Nein,
ich
hatte ja auch, kommen wir auch mal zu einem Feedback, ich hatte sie mir auch mal aufs Nachttischchen gelegt und gesagt, jeden Abend lese ich einen Brief.
Ja, genau.
Und habe dann aber festgestellt, so, dass es einfach, es ist interessant, aber manche Briefe sind einfach ohne Kontext langweilig. Ohne Kontext verstehe ich nicht, warum sind die jetzt drin.
Ja, was soll mir dieser Brief jetzt irgendwie hier sagen? Ja. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Leuten da draußen, was ja auch mit dem Grund war, warum wir diesen Podcast angefangen haben.
Ja.
Dann haben wir ein Feedback von Lukas aus Rivendell, grüßt er uns, bekommen. Ich vermute, er meint das Schweizer Rivendell. Lukas schreibt in Auszügen: Ich liebe diesen Podcast, gerade wegen den Rabbit Holes und weil ich ohne ihn keine Chance hätte, diese Briefe wirklich zu verstehen. Es ist mir klar, dass es unwahrscheinlich viel Arbeit ist für euch und wir davon profitieren. Auch die Personenbeschreibung, real oder nicht, finde ich ganz toll. Und alles, was ihr zum Beispiel zum Thema Alice und dessen Autor erzählt hattet, war super spannend und macht Tolkien noch interessanter. Das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache, ist, dass ich wohl den letzten Brief nicht mehr erhören werde, da ich nicht wie Elben mit unendlich viel Zeit gesegnet bin.
Das ist sehr schön, weil auf Lukas komme ich später nochmal zu sprechen, der da ja ganz glücklich ist, dass wir jetzt ja doch so Fahrt angenommen haben. Wir sind ja seit Anfang des Jahres, ich glaube April, März, sind wir in den 14-tägigen Rhythmus gegangen.
Ja, und das Feedback ist noch vom letzten Jahr.
Genau.
Und da hatten wir das noch nicht. Da sind wir so sehr sporadisch irgendwie erschienen.
Ja.
Und mich hat das irgendwie, dieses Feedback natürlich gefreut, aber auch irgendwo sehr, sehr, sehr traurig und sehr nachdenklich gemacht. Und auch deshalb bin ich froh, dass wir, wenn es irgendwie geht, diesen Rhythmus aufrechterhalten.
Vielleicht kommt ja sogar noch eine Sonderfolge dazwischen.
Ja.
So. Und für die Steadies gab es ja auch schon noch eine weitere Sonderfolge, die ja auch on top kam.
Genau.
Dann schreibt die Weser einen Brief in Gänze, eine E-Mail in dem Fall. Ich habe nun auch mal die Folge zu Brief Nummer 15 gehört und dort wurde erwähnt, dass man euch Feedback auch per Post schicken kann. Und das würde ich gerne tun und wollte fragen, an welche Adresse man euch diese schicken darf. Ja, also das ist relativ simpel. Ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, aber ich sag's euch einfach mal, das ist auf jeden Fall Auenland Productions in der Frei-Otto-Straße 4, 80797 München. Und die Adresse findet ihr aber auch ab sofort in den Shownotes für postalische Post jeglicher Art. Die könnt ihr auch dahin schicken.
Genau. Oder auf unserer Website auenland.pro, wenn ihr ganz nach unten scrollt oder ins Impressum klickt, findet ihr da
auch. Wir könnten uns natürlich auch, wenn ganz viel Post rumkommt, uns auch in Weilheim ein Postfach holen.
Das können wir auch machen. Jetzt schauen wir erstmal, was da reinkommt. Ja. Briefe lesen und Briefe schreiben sind ja zwei Paar Hobbys, wie man weiß.
Definitiv.
Genau, Stichwort schreiben. Schreiben tut nämlich auch die Arwen Mira. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ist auch mit kleineren Auslassungen. Ich schätze euren Einsatz und eure Begeisterung für das Thema sehr. Seit ich lesen kann, fühle ich mich mit dem Werk von Tolkien ungewollt verbunden, da ein Teil meines Namens von meinen Eltern in den 80ern diesem entnommen wurde, auch wenn die Schreibweise irgendwie anders ist. Seit Jahren nutze ich den Namen kaum noch, da er immer viel Erklärung erfordert und damit eine ungestallte Fremdheit erzeugt. Auch die Filme haben da nicht geholfen. Das Lesen vom Herrn der Ringe war damals eine weiche Weltflucht, die in ihrer Qualität bisher nur von Erdsee übertroffen wurde, habe mir bereits den Podcast Silmaria angehört und konnte auch dabei trefflich von der Welt entspannen. Dafür noch ein herzliches Dankeschön an Tobias und Maria. Nun weiß ich allerdings noch nicht so recht, wie ich mich in die Briefe einfinden soll. Vielleicht sind die Bezüge für meinen Geschmack mitunter einfach zu realistisch. Nun ja, auch wenn es ja immer sehr individuell ist, so möchte ich dennoch meine Hörerfahrung mit euch teilen. Insgesamt erfreue ich mich an eurer natürlichen und freundlichen Präsenz. Außerdem habe ich beobachtet, dass ich euch besonders gerne folge, wenn ihr relativ gerade und strukturiert durcherzählt, zum Beispiel Brief 15a. Mag auch all die Bezüge zum Familienleben, den Beteiligten und Verbundenen, der englischen Geschichte sowie technischen Entwicklungen und Hintergründen zum Literaturbetrieb. Einfach alles, was der Erzählung und dem Verständnis des Briefes dient. Hab Dank für eure Mühen, wünsche euch weiterhin viel Freude mit Tolkien und sende Grüße aus dem Norden. Arwen Mira.
Vielen Dank. Da haben wir aus der Sicht schon mal vieles richtig gemacht.
Ja.
Lara schreibt in Auszügen, seit einigen Monaten hätten wir eigentlich mal am Anfang sagen müssen, Zitat Ende.
Ja, habe ich mir auch schon überlegt, aber ich glaube, das wäre mühselig zum Zuhören. Ich glaube, man versteht auch sowas von uns und sowas von anderen.
Seit einigen Monaten bin ich total im Tolkien-Fieber und über Tolkien schließlich auf euren Podcast gestoßen. Ich habe eure bisher erschienenen Folgen fast durchgehört und möchte euch ein riesiges Lob und meinen Respekt für eure Arbeit und Mühen aussprechen. Eure Recherche, insbesondere auch mal das ein oder andere Rabbit Hole, machen den Brief erst so richtig interessant. Ebenso wie eure Diskussionen über einzelne Punkte, Interpretationen und Auslegungen. Diese machen die Folgen zeitlich zusätzlich sehr lebendig. Es sind die kleinen Details, das Drumherum und die Einordnung, die ihr liefert, die den Einblick, den man erhalten soll, es richtig komplettieren. Zumal ich nur die deutsche Ausgabe besitze. Als Otto-Normalleserin habe ich auch noch nicht den Zugriff auf die umfangreiche Sekundarliteratur, die ihr habt. Steht da. Durch euer Eintauchen inspiriert habe ich mir jetzt aber dahingehend auch ein paar Bücher zugelegt. Ihr bereitet die Folgen zwar perfekt vor und auf eurem Niveau werde ich wohl kaum kommen, aber ich habe Lust bekommen, selbst auch ein wenig aktiv zu werden. Jedenfalls wollte ich euch vor allem Danke sagen für die Zeit und die Arbeit, die ihr in die ganze Recherche und Produktion fließt. Ich glaube, ihr begeistert damit nicht nur mich, sondern ganz viele Tolkien-Liebhaber und Liebhaberinnen. Zumindest hoffe ich, dass euch ganz viele davon zuhören.
Oh, dankeschön. Das ist auch sehr schön. Also ich finde das toll, auch einfach so Feedback, das bestätigt einfach, das geht in die richtige Richtung. Das finde ich sehr hilfreich.
Und wir hoffen natürlich auch, dass ganz viele uns hören. Und da könnt ihr uns natürlich unterstützen, indem ihr halt einfach Freunden, die Tolkien begeistert sind, einfach diesen Podcast empfehlt, mal eine Folge auf euren Social Media Kanälen teilt oder halt einfach da draußen kundtut oder genauso hervorragend bei Spotify, bei Apple oder Co. im Podcatcher eurer Wahl kann man eigentlich immer ein paar Sterne vergeben und wir alle wissen, was gut gerankt wird, was kommentiert wird, womit interagiert wird, das landet bei Suchergebnissen immer weiter oben.
Mhm. Das stimmt, wird dann auch leichter gefunden wiederum von anderen. Cathy312 schreibt, ich glaube, bei Discord müsste das gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mal was für einen Tech-Palantir wäre, Tobias Ohrenspitzen, aber ich wäre echt mal an einer etwas genaueren Vorstellung von Steady im Allgemeinen interessiert. Man hört es ja immer mehr und ich habe auch schon gehört, dass es extra dorthin gewechselt wurde. Da ihr da offensichtlich auch Vertrauen rein habt, verglaube ich, dass es was Gescheites ist. Aber irgendwie sträubt sich bei mir noch etwas, sich wieder irgendwo zu registrieren.
Ja, also ganz kurz zu Steady. Viele kennen von euch, viel mehr kennen den Online-Dienst Patreon. Es ist im Prinzip, Steady ist ein deutscher Ableger. Es ist eine andere Firma. Sie hat ein bisschen andere Strukturen, aber der Grundgedanke bei beiden ist gleich, nämlich ein niederschwelliges Angebot zu kreieren von Kreativen. Das können aber auch Softwareentwickler sein oder Musiker. Also es sind ja nicht nur Podcasts. Der Podcast sind, glaube ich, der geringste Teil. Es gibt auch Autoren. Ich glaube, du unterstützt eine Autorin bei ja. Patreon oder ist das Steady?
Das ist Patreon. Das ist eine Autorin und Künstlerin.
Ja, also ja. Wenn wir sagen Patreon oder Steady, die Oberflächen sind ein bisschen anders. Die Gebühren, die beiden nehmen, sind ein bisschen anders. Aber der Grundgedanke ist bei beiden gleich. Das heißt, wenn ich mal Patreon oder Steady sage, man kann es im Prinzip für jetzt hier als Synonym verwenden. Mhm. Wir haben uns halt einfach für eine deutsche Firma entschieden, wo es keine Schwierigkeiten gibt mit Umsatzsteuerrechnungen, weil wir müssen natürlich alles, was wir einnehmen, müssen wir versteuern, wie jede andere Einnahme ja auch.
Ja.
Diese Plattform bietet halt eben die Möglichkeit, Content zu publizieren, die sich dann im Prinzip um das Hosting und Co. kümmern, also dass die Daten abgelegt werden, dass sie verfügbar sind. Und die kümmern sich im Prinzip darum, dass man sich da einen Account anlegt. Und mit diesem Account kann man dann sich dann an mehreren Projekten beteiligen, kann bei dem einen mal 5 € im Monat reinschmeißen, bei dem anderen bietet vielleicht ganz viel kostenlos, auch an, da reicht es einfach nur, ihn zu abonnieren.
Mhm.
Marcel Bülles, also The Tolkienist, der hat ja auch auf Steady einen kostenlosen Newsletter, wo man sich anmelden kann.
Ja.
Er hat halt auch als The Tolkienist dort noch ein Bezahlprojekt, wo man ihn unterstützen kann.
Mhm.
So, und dann hast du im Prinzip so einen Account auf dieser Plattform und kannst halt im Prinzip alle Kunstschaffenden, nenne ich erstmal im weitesten Sinne. Es gibt auch Spiele, wo man dann Add-ons kriegt oder Dungeons and Dragons oder beziehungsweise Roleplay, gibt es auch ganz viele große Gruppen. Also der Markt ist einfach mannigfaltig und da geht es einfach darum, dass nicht jeder sich ein eigenes Bezahlsystem überlegen muss, dass Geld hinterherlaufen muss, gucken muss, dass auch wirklich nur die Leute mit der richtigen und mit dem richtigen Unterstützungsgrad auch nur das ausgespielt bekommen. Das bietet halt die komplette Plattform an.
Ja.
Und wir sind halt, also wir wechseln mit allen unseren oder mit fast allen Projekten, sollen jetzt bis Ende des Jahres mehr oder weniger auf Steady vertreten sein. Und für uns ist das halt einfach eine Möglichkeit zu sagen, wir werden zwar von der DTG beauftragt und wir kriegen auch für die Unkosten, die wir haben, werden wir davon auch von der DTG bezahlt. Wir können uns aber dafür kein Gehalt zahlen.
Mhm.
Und wir haben beide Stunden reduziert. Also ich bin auf eine 4-Stunden-Woche, um ja nur diese ganzen Podcast-Pens...
4 Tage.
Ja, ist jetzt schon das dritte Mal diese Woche, dass mir es rausgerutscht, dass ich eine 4-Stunden-Woche habe.
Das wäre ja was.
Ja, für das gleiche Lohn würde ich auch eine 5-Stunden-Woche. Also da bin ich nicht so.
Bist da nicht so?
Also eine 4-Tage-Woche. Mhm. Das heißt, ich habe ja Gehaltseinbüßen.
Ja.
Weil mein Arbeitgeber hat ja nicht gesagt, oh, wir zahlen dir das gleiche, wenn du einen Tag weniger kommst. Da muss natürlich auch Geld irgendwann rein. Gleichzeitig hat man aber so zum Beispiel MyHeritage, das auch in der nächsten Folge sehr, sehr, sehr entscheidend ist. Und das hatten wir auch schon mal in einer vorherigen Folge, haben wir uns ja deren bedient. Und ich finde es halt blöd, immer zu sagen, ich lege mir da mit der neuen E-Mail-Adresse einen neuen Account an, hab dann 14 Tage testen, such mir dann innerhalb dieser 14 Tage alles zusammen, speichere mir alles ab, lösche meinen Account wieder. Das heißt aber, da bist du dann auch mit 150 Euro im Jahr dabei. Und das sind halt alles Sachen, die bezahlt werden müssen.
Naja.
Und bei Steady ist es halt so, oder es ist üblich bei diesen Projekten, dass wir je nach Unterstützungsgrad die Person noch etwas bekommt bei uns. Und das ist neben zwischen Namensnennung oder wenn man ein Jahresabo abschließt, bekommt man dann auch Geschenke zugeschickt, so ein kleines Paket. Und bei Steady, bei den Briefen ist es jetzt so, da gibt es auch Sonderfolgen abseits der Briefe, die wir also aus den Briefen, die wir in dem Buch haben. In der neuen Übersetzung, die werden alle frei verfügbar sein. Feedback-Folgen werden frei verfügbar sein. Aber wenn wir ganz tief reingehen, wie bei
Arthur Ransom
und der Ransom Gang, der Ransomware Gang, so, die werden dann als Dankeschön zusätzlich zu den normalen Podcasts aufbereitet und die kriegen dann halt eben nur die Steady-Leute. Schöne ist, wenn man einmal Steady ist, kann man auch alle vorher veröffentlichten Sachen hören. Das heißt, wenn sich jetzt noch jemand entscheidet, uns zu unterstützen, kann die Person natürlich auch die Ransom und Folge hören und die Folgen, die gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch erscheinen werden.
Genau. Und im Prinzip, also wenn ich das Menschen erkläre, zum Beispiel halt irgendwie, die damit überhaupt gar nichts anfangen können und auch mit Patreon nicht weiterkommen, sage ich mal ganz gerne, es ist im Prinzip wie ein Abo. Du buchst ein Abo und damit unterstützt du dann halt denjenigen. Du kannst das natürlich dann auch wieder kündigen oder so, wenn du merkst, es passt irgendwie nicht mehr zu dir oder geht gerade finanziell einfach nicht. Ich meine, ne, das Leben ändert sich ja ständig. Aber es ist halt im Prinzip, buchst du halt ein Tier, also eine Art von Abo. Und davon abhängig ist dann halt, was dann für dich die Gimmicks zum Beispiel sind oder so oder welcher Unterstützer gerade das dann ist. Und das kannst du aber auch jederzeit ändern, anpassen, wie auch immer, musst aber halt nicht jeden Monat neu irgendetwas tun, sondern machst das einmal und dann ist das so. Genau, und dann halt eben auch änderbar und anpassbar. Ja, ich denke, das erklärt es ganz gut so mit dem, was du gesagt hast.
Ja.
Vor allem. Und dann kommen wir jetzt zum Feedback, das auf konkrete Folgen beziehungsweise konkrete Briefe eingeht. Und da haben wir uns natürlich auch dran orientiert, wann war denn die letzte Feedback-Folge und was ist seitdem reingekommen, ohne jetzt 3 Jahre aufzuholen oder so.
Ja.
Und da starten wir bei Brief Nummer 8a.
War an?
Achso.
Wir hatten ja extra nochmal ganz kurz nachgeguckt.
Ja, ja, stimmt.
Wir wollten eben das Buch nehmen, damit wir nochmal ganz kurz
genau
bei dem Brief mal eben uns selbst erinnern können.
8a ist schon etwas länger her. Das war nämlich der 21. Januar 1934, also 34, und ging an John Tolkien, Tolkiens ältesten Sohn.
Da schreibt Kanamarth, der angefragte Hintergrund zu 8a. Credits übersetzt man in diesem Zusammenhang am besten mit Leistungspunkten. Und Tobias ist auf der richtigen Fährte, denn die Credits, die man mittlerweile auch hier an der Uni kennt, haben sich das englische Schul- und Universitätssystem zum Vorbild genommen. Man braucht eine bestimmte Anzahl Credits, um ein Fach zu bestehen. Und scheinbar hat der arme John keinen oder nur einen in Latein bekommen und soll sich entsprechend im Sommer mehr anstrengen. Gibt's eine Auslassung? Ich fand euer Fazit zum Thema Weglassen der Inklusion des Briefes in der neuen alten Ausgabe klasse. Vom Werksfokus hin zu einer Neugier auf den Menschen hinter die Geschichte.
Ich glaube nämlich 8a ist der erste eingefügte Brief. Und da waren wir ja dann so heillos überfordert mit dieser neuen Ausgabe, die da plötzlich in unseren Podcast reingegrätscht ist.
Ja.
Genau, und da ging es nämlich drum, John ist 16 und an der Oratory School in Berkshire, an diesem Internat. Und da ging es doch dann um diese Lateingeschichte. Darauf bezieht sich das.
Ja.
Dann geht's gleich lustig weiter mit Brief 8b an Christopher Tolkien vom 10. August 1936. Ach, die Zeiten damals. Als 2 Briefe noch im Abstand von 2 Jahren passiert sind. Jetzt haben wir irgendwie 2 Wochen und haben schon so viele historische Ereignisse und Hintergrundinfos.
Ja.
Und zwar schreibt Hallander, bei Priscilla handelt es sich um den Diminutiv zu Prisca. Während ersterer ein sehr häufiger Name im englischen Sprachraum ist, ist mir der altehrwürdige ursprüngliche Name noch nie untergekommen. Es passt schon gut zu Tolkien, dass er bei der Wahl der Koseform gewissermaßen etymologisch rückwärts gegangen ist. Priscus bedeutet nämlich altehrwürdig, ehemalig, streng oder einfach. Das, also in Bezug auf den altehrwürdigen ursprünglichen Namen. Und ich wusste das tatsächlich nicht, dass, also für mich war halt Prisca immer die Abkürzung von Priscilla. So wie, so wie Tolkien es ja verwendet, aber dass halt Prisca die Urform ist und daraus dann sich Priscilla entwickelt hat und Tolkien es abkürzt und als Kosename
die zurückgeht. Die Altersform.
Das finde ich schon sehr, sehr schön. Sehr Tolkien-esk. Vielen Dank dafür.
Ja, und danke auch für die Aufklärung.
Auf jeden Fall. Wir hätten das so nicht gewusst.
Dann machen wir auch gleich mal mit 8c weiter und wieder hat uns Kanamarath geschrieben, wieder in Auszügen. Ich melde mich mal wieder zum Thema Übersetzung. Ich bin da ganz bei Anni, wenn sie hard up als knapp bei Kasse übersetzt, statt wie die KI in finanziellen Schwierigkeiten. Das hätte Tolkien, wenn er es gemeint hätte, mit financial difficulties beschrieben. Diese Unterscheidung ist wichtig, denn sie zeigt den Lesenden die Beziehung, in der die Briefschreiber zueinander stehen. Das ist nicht formell sachlich, sondern persönlich, herzlich, manchmal flapsig. Zur Fußnote mit dem irischen Schwein. Hier ist der fehlende Begriff, die Pacht. Wir hatten ja lange überlegt.
Da haben wir ein Wort gesucht, ja.
Genau, und wir sind irgendwie nicht auf das Wort Pacht gekommen. Das Geld aus dem Verkauf des Schweines wurde für Bezahlung dieser Landmiete genutzt. Sie wird an den Landbesitzern gezahlt, um das Recht zu erwerben, das Land zu bewirtschaften. Das ist auch heute noch Usus, denn nicht alle Wiesen und Äcker, die einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaftet, sind in dessen Eigentum. Oder finden die Tolkien-Tage drauf statt? Wir pachten da ja auch einige.
Genau. Und das bezieht, also Brief 8c ist an Michael Tolkien vom 21. Oktober 36. Genau. Und da war ja dieser flapsige Ausspruch da mit diesem irischen Schwein, wo wir uns so ein bisschen drüber, glaube ich, beömmelt hatten. Und
dass
dann
wir echt nicht auf Pacht gekommen sind.
Ja, aber komisch. Also manchmal, wir haben das ja öfter. Und da ist Kanamarth auch tatsächlich wirklich jemand, die schreibt dann auch, direkt im Anschluss, man weiß mal genau, wann sie die Folge gehört hat, weil sofort kommt dann halt eine Nachricht mit, das Wort, was ihr sucht, ist übrigens das und das. Und dann,
oder das ist falsch übersetzt, das würde eigentlich XYZ heißen.
Und wir hauen uns da regelmäßig auf die Stirn, weil es halt einfach meistens dann doch so einfach und naheliegend ist. Aber wenn man sich da einmal erstmal dran aufgehangen hat, wird man ja sicher auch selber, ja.
Ich meine, da sieht man auch wieder die Problematik. Ich bin kein Native Speaker, du bist keine Native Speakerin. Mhm. Wir beide sind auch nicht gelernte Übersetzer.
Das merken wir leider immer wieder.
Gut, Brief 11.
Brief 11?
Von an?
Vom 5. Februar 37. Das Jahr wird uns länger beschäftigen. An Susan Dagnall von Allen & Unwin. Genau, da geht es nämlich auch schon um die Übersetzung zum die Veröffentlichung vom Hobbit. Und da schreibt Adald Rieder, beziehungsweise Hexe, wir werden sie fortan Hexe nennen, schreibt, ach, ich liebe diese Folge. Auslassung. Mein Übersetzerherz freut sich so dermaßen über die Diskussion. Ich habe es auch wie Annika verstanden, also dass Tolkien zu Susan Dagnall nach London fährt. Vielleicht ist das aber auch geprägt von unserer heutigen Kultur. Heutige Autoren wollen ja was vom Verlag und würden daher eher hinfahren, als den Verlag zu sich nach Hause einzuladen. Weswegen wir das so als selbstverständlich angenommen haben. So, jetzt wissen wir auch, worum es geht in dem Brief, nämlich das war dieses, ne, wir treffen uns dann oder sehen uns dann und wir haben dann gerätselt, fährt er nach London oder kommt sie aus London raus oder treffen sie sich zu Hause in Oxford? Und Tammy schreibt dazu, also zu der gleichen Geschichte, ich bin auch der Meinung, dass Tolkien nach London fuhr. Ich erinnere mich, als mein Host-Dad damals in England zu den Kollegen auch immer sagte, wann er in sein wird. Und damit seine Büropräsenzzeit meinte, also wann er hinkommt. Auslassung? Ich liebe die vielen Hintergrundfacts und auch das Wetter. Ja, das liebe ich auch sehr.
I'm in.
Mhm. Me too.
Rigund schreibt ebenfalls zu Brief 11. Ich habe die neue Folge gestern auf der Hin- und Rückfahrt zu den Tolkien-Stammtisch gehört, auf dem wir übrigens als vorher abgesprochenes Thema auch einen Tolkien-Brief hatten. Mhm. Und dort haben wir auch ganz lange über einen englischen Abschnitt und wie er auf Deutsch lautet diskutiert. Euer Podcast hat für mich den Abend also perfekt eingerahmt und gezeigt, wie nützlich es ist, wenn man auch noch mal einen Blick auf den Originaltext werfen kann. Damit meine ich gar nicht unbedingt, um schlechte Übersetzungsleistungen auszugleichen, sondern weil die Übersetzer ja auch nicht mehr mit Tolkien sprechen konnten. Sie stehen dann auch vor dem Problem, dass eine Aussage in der Originalsprache mehrdeutig sein kann und in der Übersetzung muss man sich dann möglicherweise für eine Variante entscheiden.
Ja, ein dauerhaftes Problem, worüber wir auch mehrmals stolpern.
Ja, absolut. Und wie du ja auch gesagt hast, keiner von uns beiden hat in irgendeiner Form übersetzen gelernt oder sonst irgendwie sich damit professionell befasst. Ich meine, ich habe immerhin, kann ich noch von mir behaupten, und da bin ich ganz froh, dass ich das ab und zu anbringen kann, weil dann war es nicht ganz umsonst. Ich habe ja mal Germanistik studiert, Bachelor, und damit auch Literatur und Sprachwissenschaft. Aber das hilft einem da halt auch nicht unbedingt weiter. Es hilft einem manchmal beim Verständnis von verschiedenen Dingen, aber das war's.
Ja.
Deswegen sind wir da auch immer ganz dankbar, auch um Korrekturen oder so, weil wir das halt, wir machen es natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, das ist ja auch unser Anspruch an uns selbst, aber auch das ist halt begrenzt, ne?
Ja, und ich glaube, selbst wenn du die besten Übersetzer der Welt an so einen Text setzt, bleibt diese Problematik der Mehrdeutigkeit und man müsste dann diese mehrdeutigen Abschnitte in unterschiedlichen Fassungen, die da schreiben und dann ist dem Lesenden überlassen, für welchen Part sie sich entscheiden.
Ich habe auch mal einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, dass es hilfreich sein könnte bei Autoren, die halt noch leben, dass die selber ihr Buch einsprechen, sozusagen als wie ein Hörbuch, damit die Übersetzer einfach von der Intonation her hören, wissen, wie es gemeint ist, weil das macht ja ganz, ganz, ganz viel aus und gerade bei Briefen und so persönlichen Geschichten. Ja,
Sarkasmus lebt ja davon, dass ich etwas total ernst meine.
Ja.
Und der Unterschied, wenn ich wirklich wütend bin und Sarkasmus, kann man dann nicht an der Wortwahl zwangsläufig ableiten.
Genau, aber es ist halt, es geht halt um die Diskrepanz, dass natürlich halt im Geschriebenen ja auch schon ganz viel verloren geht. Das merken wir ja auch bei Nachrichten, die wir verschicken, so im Privaten oder so. Wie oft wird da was missverstanden? Weswegen die Menschheit ja irgendwann sowas wie Emojis erfunden hat als Hilfeleistung.
Du meinst Hieroglyphen.
Genau. Ich meine das übrigens mit einem Augenzwinkern, zwinker, zwonker. Und das hilft dann ja schon ein bisschen. Aber ja, deswegen ist das Übersetzen natürlich, ne, du hast ja einmal... Wie meint der Autor oder die Autorin, in dem Fall Tolkien, wo kommt er gerade her? Aus welcher Zeit spricht er? Mit wem spricht er? Welches Verhältnis haben diese Menschen zueinander? Also das sind ja so viele Schichten und Ebenen. Aber wir könnten da jetzt noch eine Stunde weiterreden.
Ja, wir reden auch schon seit 40 Minuten.
Ja, dann lass mal hinne machen. Brief 11a ist das nächste Feedback. Und zwar von Hexe. Und Brief 11a geht an Michael Tolkien, den Sohn, der dann eben auch Internat ist, deiner Schule, und ist vom 12. Februar 37. Und Hexe schreibt direkt beim Frühstück den neuen Brief vorgelesen und beide vor Lachen am Boden gelegen. Fand ich auch schon gut. Und dann später schreibt sie, also wir sind auch Annis Meinung, dass es sich bei Griechisch um einen liebevoll väterlichen Rat handelt. Ich persönlich frage mich jetzt aber, ob tatsächlich die persönlichen Umstände des Lesers damit reinspielen. Also hätte Tobias den Brief genauso interpretiert, wenn die Serie nicht gewesen wäre. Wir werden es nie erfahren. Es ist auch extrem interessant, wie sehr sich Tolkiens Sprache im Brief ändert. Bei Griechisch noch sehr ausführlich und gewählte Sätze, zum Ende hin beim Squash, ist es fast schon Steno-Stil. Hatte er dann keine Zeit mehr? Oder ist es der Gewichtung der Themen geschuldet?
Und Walding schreibt ebenfalls zu Brief 11a. Also ich finde, er versucht ihn schon ein bisschen in Richtung zu drängen. Aber er hätte es ihm ja auch schlichtweg vorschreiben können, dass er das weitermachen soll. Kommt natürlich auf die Person an. Wenn jemand sehr manipulativ ist, dann interpretiere ich das anders, als wenn jemand nur Sorge um die Zukunft seiner Kinder hat, ohne Hintergedanken. Kleiner Einschub von mir, also Sorge um die Zukunft und keine Hintergedanken widerspricht sich für mich gerade. Ich fände es aber auch ganz toll, wenn ich die Dinge, die ich mag, wieder zum ersten Mal lese, gucken, hören könnte. Ganz ohne Vorwissen und Erwartung. Dieses Gefühl, als ich zum ersten Mal die Peter Jackson Herr der Ringe Filme geguckt habe, werde ich nie vergessen. Also das sind halt Sachen, auch hier werden wir es nie erfahren.
Ja, und es ist halt auch, was man bei den Briefen ja auch nie vergessen darf, das wiederhole ich ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wahrscheinlich, die sind nicht dafür geschrieben worden, mal von anderen Leuten als von Michael in dem Fall gelesen zu werden. Also wir müssen da manchmal interpretieren, weil uns einfach keine andere Wahl bleibt, aber sie sind gar nicht zur Interpretation geschrieben worden. Es ist kein literarisches Werk. Es ist kein Gedicht. Weißt, es ist nichts, wo du sagst, ja, das habe ich für da draußen geschrieben. Das ist so persönlich. Natürlich werden da keine Insider erklärt. Wir werden auch später Briefe haben, da wird Angelsächsisch drin vorkommen, weil es völlig klar war, dass derjenige, der das lesen wird, absolut verstehen wird. Und das sind halt Dinge, die sind nicht für uns geschrieben worden. Und manchmal denke ich mir immer so, fast schon ein bisschen anmaßend, dass wir das jetzt lesen und interpretieren und analysieren und keine Ahnung. Aber es ist halt auf der anderen Seite auch einfach super spannend. Und da hilft so ein Feedback natürlich auch, wie es euch da draußen damit geht. Wir sind da nicht allein, das tut gut. So, Brief 11b geht an C.A. Firth mal wieder, Alan and Unwin, wobei ich glaube, das ist der erste seiner Art, datiert auf undatiert, aber vermutet auf Februar, März 1937. Und da geht es jetzt schon um Troas Karte und die Revision des Manuskripts und so weiter. Also da geht es jetzt schon mehr ums Eingemachte. Und da schreibt Rigund dazu, der Exkurs über das Drucken war richtig gut. Jetzt liest man gleich das Hin und Her über nachträgliche Veränderungen mit ganz anderem Bewusstsein. Da hattest du nämlich über die Druckerpresse und den Druckvorgang hattest du ja so ein kleines Rabbit Hole gefunden.
Rabbit Hole nicht, ein Referat gehalten, trifft zu ihr. Ich wusste ja, wie aufwendig das ist.
Stimmt, okay. Waldling schreibt dazu, muss mich anschließen. Sehr interessant, was zum Thema Drucken gesagt wurde. Da macht man sich ja heute keine Gedanken darüber. Und später, sehr interessant und vor allem noch aufwendiger, als ich dachte. Finde es generell spannend zu sehen, wie routiniert und sicher manche Menschen nach so viel Berufserfahrung ihrem Handwerk nachgehen.
Ja, da hatten wir ja vorgeschlagen, wir hatten in den Shownotes 1-2 Links zur Dokumentation über den Drucker und den Setzer gepackt.
Ah ja.
Und da hat sich darauf Waldling deine Sachen angeguckt. Ja, also wie gesagt, das hatten wir ja auch, glaube ich, im letzten Brief kommen wir dann im nächsten Brief auch drauf zu sprechen, wenn es um die zweite Auflage geht, die dann ja jetzt startet, warum die trotz Farbseiten genauso billig, teuer, wie auch immer, also den gleichen Preis haben wird und warum gegebenenfalls auch, das spoilert jetzt zu sehr.
Foreshadowing.
Kommen wir zu Brief 11c.
Ja, 11c an Priscilla Tolkien.
Priska,
im April 37, und zwar ist das die Postkarte von der Wanderung, die Tolkien mit C.S. Lewis unternommen hat. Und ja.
Und da schreibt Adaldrida, ich stelle mir im Übrigen auch gerade noch vor, wie alle handarbeitsbegeisterten ZuhörerInnen bei der Erwähnung des Jahrenmarkts ein leichtes Quietschen entfleucht ist. Mir ging's zumindest so. Oh, Anni, ich kann es so nachvollziehen. Noch im Hören dachte ich mir, ich würde mich auf jeden verdammten Platz setzen. Denn dann habe ich auf jeden Fall auf Tolkiens Platz gesessen. Ich bin so gehypt. Let's go to Dunster.
Ja, die Folge mit der Postkarte war auch echt sehr lustig. Hat großen Spaß gemacht. Kanamar schreibt dazu, den Namen Cretaceus Perambulators finde ich toll. Vielleicht spielen die Spaziergänger von lateinisch Perambulare, umhergehen bzw. durchwandeln, mit dem Namen auf ihre Lehrtätigkeit an, bei der man ja viel Kreide brauchte. Oder der erste gemeinsame Spaziergang war einfach bei den Kreidefelsen. Da hatten wir ja auch so drüber nachsinniert, was damit gemeint sein könnte.
Und Seitenpinguin schreibt ebenfalls zum Brief 11c, gerade die Kaninchenlöcher sind es, die diesen Podcast so einzigartig machen. Und Kaninchen 7 von 9, interessanter Name, schreibt zum Brief 11c, ich bin sehr froh über die Ausführlichkeit und zeigt zum einen, warum es Menschen wie mich gibt, die in einer Ausstellung erst recht in einer Burg oder ausführlichen beschreibenden Ausstellungsstücke 3 Stunden verbringen können und andere nach einer halben Stunde wieder draußen sind. Bitte Annika, mach weiter. Dafür sind Historiker Historiker und jeder hat sein Steckenpferd. Archäologen können es vielleicht noch am ehesten verstehen. Wer es ganz sicher versteht, Menschen mit Spezialinteressen.
Ja, oder Leute, die in der Erde graben, ne?
Du bist also doch ein Zwerg. Eben mehr als der Größe.
Danke. Du weißt schon, dass Hobbits noch kleiner sind als Zwerge, ne? Deswegen verstehe ich mich eher als Hobbit.
Dafür buddelst du zu gerne.
Dafür backe ich aber auch zu gerne. Ich weiß nicht, ob Zwerge so gerne backen. Lassen wir diese Diskussion aber für ein andermal und machen weiter mit Brief 12.
An
Alan and Unwin, ganz übergeordnet.
Ja,
Dear Sirs,
sehr geehrte Herren.
Genau, sehr geehrte Herren, wir erinnern uns. Vom 13. April 1937. Da schreibt Hexe, ich bin überrascht, wie wenig Übersetzungskritik es diesmal gab. Schau sowas wild auf. Wir haben uns lange darüber unterhalten, warum es Baggins und nicht Beutlin ist. Aber wir beiden Sturköpfe sind uns nicht einig geworden. Ich bin der Meinung, Es hätte übersetzt werden müssen. Mein Liebster sagt, es ist korrekt so. Seine Begründung: Zum Zeitpunkt des Briefs gab es noch keine deutsche Übersetzung des Hobbit. Meine Begründung: Zum Zeitpunkt der deutschen Übersetzung der Briefe gab es die sehr wohl schon. Und dann rastet Annie komplett wegen eines Faksimile aus. Und Tobias sitzt da, grinst liebevoll gütig und denkt sich: Ach, Annie, die Historikerin. Die Szene hätte sich analog hier zu Hause abspielen können, nur mit vertauschten Rollen und eventuell eher mit dem Codex Manesse hätten wir den als Faksimile. Spannend auch die Anrede: Sehr geehrte Herren. Tolkien hatte durchaus auch schon mit den Damen bei Alan und Anwen zu tun, wenn ich mich recht erinnere. Er spricht aber nur die Herren an. Hätte ich von ihm anders erwartet. Ja.
Und jetzt kommt Lukas Ritzel, aka Lukas.
Schweiz Lukas?
Nee, Rivendell, von Rivendell. Auch diese Episode wieder hervorragend aufbereitet und tiefgründig recherchiert. Das Teamwork von Annika und Tobias ist einfach großartig und nun sind wir schon bei Brief 12. Wer hätte gedacht, dass wir Anfang 2025 schon so weit sind? Es ist wirklich ein Riesenschritt voran. Meine anfängliche Sorge, dass ich die 500-plus-Briefe zu meinen Lebzeiten vielleicht nie hören werde, hat sich inzwischen etwas gelegt. Ich freue mich immer über neue Folgen und tiefgehende Analysen der Briefe. Das habe ich gerade mal eben kurz nachgeguckt. Das bezieht sich auf im Prinzip den allerersten oder einer der ersten Feedbacks, die wir hatten.
Ja.
Der letzte Brief aus 24 war vom 21. August. Das war der Brief Nummer 9.
Oh.
Und dann hatten wir 19. Januar, 26. Januar, 19. Februar, 24. Februar, 6. März, 21. März und dann war es dann 2., 16. April, 5. Mai und so weiter. Das heißt, wir hatten schon geguckt, dass wir seit Anfang des Jahres 2 Folgen mindestens im Monat machen. Und so ab April, Mai sind wir dann in den 2-Wochen-Rhythmus gegangen. Im Prinzip immer parallel in der Woche, in der da kein Tollcast erscheint,
ja,
kommt dann mittwochs die Briefefolge raus.
Wenn es irgendwie möglich ist.
Aber auch da haben wir ja dieses Mal, seit neuestem haben wir ja auch da. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle auch ruhig sagen. Wir planen jetzt im Prinzip die Aufnahmen der Briefe an den Montagen, wenn kein Tollcast stattfindet. Das heißt, wenn ihr wieder denkt, heute Abend kein Tollcast, dann könnt ihr euch sicher sein, dass wir an dem Abend einen Brief aufnehmen werden. Und
vielleicht tröstet das ja den einen oder die andere.
Und die kommt dann allerdings, das ist dann im Prinzip der vorproduzierte, der kommt dann nicht an dem Mittwoch raus, das ist nämlich schnitttechnisch zu kurzfristig, sondern die kommt dann im Prinzip 2 Wochen später am Mittwoch raus,
ja,
dass ich genug Zeit habe, die Briefe zu schneiden. Und wenn uns danach ist und wenn wir die Zeit und die Muße finden, nehmen wir zwischendurch noch mal ein paar Briefe auf, um uns da ein kleines Polster anzulegen, weshalb es durchaus sein kann, hier nochmal den Hinweis auf Steady, ab einem gewissen, ich glaube ab dem 2. Tier werdet ihr ja namentlich genannt, dass es da also auch schon mal passieren kann, dass wir, dass etwas länger dauert, bis euer Name das erste Mal genannt wird, da wir halt, wie gesagt, in gewisser Weise vorproduzieren müssen.
Genau.
So, weiter im Text.
Weiter im Text. Brief Nummer 13 geht an C.A. Firth bei Alan and Unwin vom 13. Mai 37 und da geht es schon um Illustrationen und solche Geschichten.
Veröffentlicht am 2. April diesen Jahres.
Aha, okay.
Die USA rufen, war der Titel.
Oh, okay. Ja, genau, wegen Haut Mifflin und so weiter. Und dazu schreibt Rigund: Vielen Dank für die letzten Folgen. Irgendwie fiebert man allmählich mit Tolkien mit. Wird das Buch tatsächlich veröffentlicht? Wirklich mit den Zeichnungen? Wie wird es aufgenommen? Kaufen die Leute das? Wird es auch außerhalb von England gelesen werden? Die Erklärungen zu Tolkien und Disney waren sehr hilfreich. Ich hatte nur mitbekommen, dass Tolkien nichts von Disney hielt, kannte aber die Gründe nicht.
Ja.
Also auch da zeigt sich wieder, man muss Dinge einfach einordnen. Das kann man nicht voraussetzen, dass die Leute das wissen. Und wo soll man es auch herwissen, wenn es einem keiner sagt oder man nicht selber zufällig schon mal dazu recherchiert hat.
Gudi, Brief 14.
An Alan and Unwin, also übergeordnet, Dear Sirs, vom 28. Mai 1937.
Unsere Folge dazu am 16. April veröffentlicht. Und wir haben da keinen Untertitel gewählt.
What?
Das müsst du nachher noch nachholen.
Das ist eine Folge ohne Untertitel.
Nee, in dieser Folge wird Brief Nummer 14 besprochen. Da habe ich irgendwie einen Copy-Paste-Fehler gemacht.
Oh.
Da müssen wir uns also noch einen Untertitel für überlegen.
Die Folge ohne Untertitel. Fertig.
Nein. Sascha schrieb Rigund dazu: Ich habe den Brief und auch die Folge durch und würde wegen dem Teaser am Schluss mit dem Trollgold so neugierig, dass ich gleich Brief 15 hinterherlesen musste.
Skandal.
Ja.
Man liest mehr, als man vorbereiten muss. Ei, ei, ei. Schau, so motiviert sind die Leute schon.
Ja.
Gut, dann hatten wir zwischen diesem und dem nächsten Brief eine große geschichtliche Lücke in der Geschichte der Menschheit. Nein, also es liegen einfach zwischen den Briefen Mai bis August einige Monate. Und da haben wir gesagt, dass da passiert so viel, sowohl in Tolkiens Leben als auch so draußen in der Welt, dass wir eine Interimsfolge aufgenommen haben mit was bisher geschah, um die nächste Folge danach nicht so aufzublähen. Und ich muss gerade schmunzeln, als ich das so vor mich hin sage, weil ich mir gerade gedacht habe, ja, bei dem einen Brief waren zwischen zwei Briefen irgendwie ein ganzes Jahr. Da haben wir auch keine Interimsfolge gemacht in dem Fall.
Doch, haben wir, glaube ich.
Wir haben irgendwo mal eine Interimsfolge gemacht, das waren aber mehrere Jahre und dann aber nicht. Und inzwischen haben wir halt, sind wir auf so einem, wie sagt man, haben wir halt da einfach so unseren Stand gefunden, auf dem wir sind und auf dem wir sein wollen, dass für uns halt ganz klar ist, wie handeln wir das? Gehen wir da oder machen wir das oder so? Jedenfalls gab es auch zu dieser Interimsfolge wertvolles Feedback. Und zwar schreibt Kanner mal.
Halt, warte. Ich will ja auch noch was dazu sagen.
Entschuldigung, das weiß ich ja nicht.
Und zwar haben wir die Folge veröffentlicht am 6. Mai mit dem Untertitel, aber es sind doch nur 3 Monate.
Ja, das passt sehr gut. Also Kanamath jedenfalls schreibt dazu, ganz tolle Verbindungsfolge zwischen den Briefen. Finde die Mischung aus, was derweil bei den Tolkiens geschah, den Zeitgeschehnissen, die Tolkien selbst sehr wahrscheinlich mitbekommen hat, und zusätzlich, was bei eurem Zielpublikum in Deutschland los war, total klasse. Und ich musste zu Reading sehr schmunzeln.
Ah, die Folge. Ja,
als wir noch Reading gesagt haben.
Ja, dumm, wie wir damals waren.
Keiner macht, schreibt weiter, ein ganz toller Ortsname auf dem Papier, der Lesende sofort neugierig macht. Allerdings macht uns dann die Aussprache einen Strich durch die Rechnung. Tatsächlich klingt der Ort nämlich wie Reading, reimt sich mit Wedding. Frag dich, warum, kann auch keiner wissen, der den Namen nicht mal von einem Einheimischen gehört hat. Die sprechen ja auch Read, Präsens und Red, Vergangenheit, oder Shire und Shire unterschiedlich aus. Sowas wie Worcestershire ist eine einzige Aussprachefalle. Ja, Worcestershire, ne, zum Beispiel.
Ja.
Ganz schlimm. Ich dachte immer, das heißt Worcestershire oder Worcestershire. Und dabei heißt es nicht Worcester und nicht Shire in dem Fall, sondern Worcester und Shire. Worcestershire. Ja, musste ich mir aber auch von einem Native Speaker als Sprachnachricht schicken lassen, weil ich einfach so lost war mit diesen Namen. Grüße gehen raus an Philipp. Großen Dank. Ja, also die Interimsfolge, genau, mit Reading.
Und Rigon schreibt noch zur Interimsfolge, diese ganzen Details zum Weg zum Verkauf fertigen Buch finde ich interessant. Das alles ist komplett neu für mich. Und zwischen den Erinnerungen oder Erstinformationen zu kleinen und großen historischen Ereignissen, das ist auch ganz wichtig, um ein Gespür zu bekommen, was Tolkien zu diesem Zeitpunkt wohl als Zeitungsleser oder bei Tischgespräch mit Freunden und der Familie so bewegt haben könnte.
Ja, das finde ich schon auch immer super. Seitenpinguin schreibt dazu noch eine wundervolle Folge. Allerherzlichsten Dank und ganz nebenbei gerade das angebliche, in Gänsefüßchen unnütze Wissen, war alles andere als das. Zu dem Geräusch, erkläre einem jungen Menschen, leg mal den Hörer auf die Gabel. Ich glaube, das war das, wo du das Telefon aus dem, das Wählscheibentelefon aus dem Keller geholt hattest, ne? Sehr schön.
So, kommen wir zu Brief 15.
Brief 15 ging an C.A. Firth bei Allen & Unwin vom 31. August 1937. Und da geht's auch wieder um Illustrationen unter anderen Geschichten. Und natürlich wieder um die Amerikaner, die irgendwie für unnötigen, für unnecessary trouble sorgen.
So, wir haben den Brief veröffentlicht am 14. Mai und haben den Untertitel gegeben, der Brief der Anspielungen.
Eieiei.
Aus einem Brief von Rigund. Mir gefällt an eurer Briefbesprechung auch die historische Einordnung in die Zeit und ebenfalls die Infos zu den auftauchenden Personen. Da bin ich mir selbst noch unsicher, ob es ausreichen würde, sie nur beim Reden über den Brieftext zu erklären. Ich glaube, dann würde das den eigentlichen Brief zu oft unterbrechen oder es müsste auf Kosten der Ausführlichkeit gehen. Es spricht daher doch einiges für einen extra Abschnitt zu den Personen. Und dieses Mal fand ich den Lewis Carroll-Part wirklich lehrreich. In früheren Briefen mochte ich aber auch den Abriss zur Geschichte der Verlagshäuser. Fiktive Charaktere aus Tolkiens Werk muss man aber meines Erachtens nach nicht einordnen oder vorstellen. Das Wissen darf man bei euren Podcast-Hörenden voraussetzen. Jedenfalls Herr der Ringe und Hobbit. Für die anderen Werke mag das anders sein.
Auch spannend für uns selber finde ich das gerade, wenn man so auch zurückgeht in der eigenen Zeitgeschichte sozusagen. Ne? So,
ja.
Ah, guck mal, da haben wir noch überlegt, ob wir die erwähnten Personen als Rubrik aufbrechen und in den Brief gleich einordnen, wenn sie auftauchen. Das haben wir uns dann ja dagegen entschieden und machen das weiterhin so wie von Anfang an. Dass wir das extra machen, finde ich auch immer noch besser so. Und bei den fiktiven Charakteren hatten wir ja auch um Rückmeldung gebeten aus der Hörerschaft, um einordnen zu können, braucht's das oder braucht's das nicht? Ich fand das mal ganz lustig, irgendwie Thorin wirklich auch mit Geburts- und Sterbedaten vorzustellen und so als erwähnte Person. Haben wir inzwischen aber gelassen, ordnen es aber halt schon ein. Also ich glaube, Bilbo braucht man wirklich nicht erklären, wer Bilbo ist oder wer damit gemeint sein könnte. Aber zum Beispiel, wenn eine Alice erwähnt wird, gerade halt auch da es ja ein, ich sag mal, realer Name ist, dann halt zu sagen, hier ist Alice im Wunderland gemeint oder Alice aus Alice im Wunderland. Das hilft dann halt schon, einfach nur um zu begreifen, auch dass das jetzt nicht um eine real existierende Person namens Alice geht. Und war es in dem Fall ja auch, war ja beides. In dem Brief, das war ja so herausfordernd. Genau, dann auch zu Brief 15 schreibt Kanamarth, ich persönlich finde die tiefe Budelei in diverse Kaninchenlöchern total toll. Ja, natürlich ist nicht jedes Thema für alle gleich interessant, aber gerade in Bereichen, in die man selbst vielleicht gar nicht so tief eingetaucht wäre, entdeckt man manchmal die coolsten Details und Themen nebenher. Genau das macht für mich die Podcast-Erfahrung aus. Oberflächlich lesen kann ich alleine. Bisschen lang in der Folge war für mich dagegen die Manöverkritik oder Überlegungen zur Handhabung der erwähnten Personen gegen Ende. Was nicht heißt, dass die Diskussion nicht wichtig und richtig ist.
Ja, das ist halt einfach der Thematik geschuldet. Also selbst wenn wir jetzt sagen, Brief 15, ich meine, Brief 15 war immerhin die 30. Folge. Die
und ein sehr langer Brief, wo das PS ja
noch... Nein, aber das, darauf beziehe ich mich gar nicht. Ach so. Ich mich darauf, wir stehen ja immer noch, wenn wir überlegen, dass wir wahrscheinlich über 600 Folgen produzieren werden.
Ja.
Stehen wir ja bei 30 noch relativ am Anfang gesehen, ja, auf der langen Zeit.
Voll.
Da muss man halt auch einfach manchmal überlegen, wie gehen wir das um? Wir hatten uns ja seinerzeit relativ früh darauf geeinigt, eigentlich zu gucken, so wenig wie möglich nicht briefespezifische Sachen zu machen. Darum gibt es auch kein Feedback direkt in der Folge.
Genau.
Und wir gesagt haben, wir möchten jede Folge, dass man sie als eigenständige Folge hören kann. Mhm. Und manchmal müssen wir halt einfach auf Sachen hinweisen.
Ja.
Das versuchen wir aber auch so kurz wie möglich zu halten.
Ja.
Und das heißt, wir nehmen dann auch selten irgendwie nochmal eine Folge auf. Wir sagen, okay, nee, wir reden da jetzt nicht drüber. Mhm. Wir bringen jetzt die Folge zu Ende und machen daraus noch eine Sonderfolge raus.
Ja, genau.
Wie gesagt, ich plane einfach mal dieses Jahr noch eine Feedback-Folge ein. Hängt natürlich auch immer davon ab, ob Feedback reinkommt. Aber ihr seht ja, wir sehen ja auch, kommt genug rein. Was nicht heißt, dass ihr nicht weiter schreiben sollt. Aber dass man vielleicht guckt, dass man so einmal im Quartal so eine Folge hat, so eine Feedback, ja, behind the scenes, was geht bei uns ab, wie auch immer so etwas, genau, wo man sagt, wenn mich das nicht interessiert, skippe ich die einfach.
Ja, aber halt auch, wo wir auch Fragen beantworten können, tun wir ja jetzt auch, ne, zum Beispiel die Frage nach Steady oder so.
Ja, oder die Adresse, wo kann man Sachen hinschicken.
Genau. Und das ist dann halt schon, also als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ups, ja, das ist immer noch unbeantwortet.
Ja, das heißt, es wird weniger werden, aber wird nie so sein, dass wir nie wirklich auch mal überlegen, das hatten wir ja dann auch zum späteren Zeitpunkt nochmal, brauchen wir die Kurzzusammenfassung noch?
Ja, genau. Und dann kam ja auch wertvolles Feedback rein.
Und dann kam ja nochmal doppeltes Feedback, also in beide Richtungen rein. Und von daher, das hilft uns ja auch. Und wir wollen ja dafür nicht eine Sonderfolge mache jetzt, um diese eine Frage zu thematisieren, sondern es fällt uns einfach in dem Moment auf.
Ja.
Und ja, das Schöne ist ja, wir haben Kapitelmarken.
Ja.
Man kann gucken, wie lange geht das noch? Okay, das sind noch 5 Minuten, dann werden sie wahrscheinlich nichts mehr zu dem Thema sagen. Dann kann man auch einfach eine Kapitelmarke weiterhopfen.
Ja.
Gut, Lukas schreibt ebenfalls zu Brief Nummer 15, diese tollen Besprechungen erhöhen den Wert dieser Brief um ein Mehrfaches. Ich liebe es, diese durch eure tollen Rechercheaufgaben nun endlich wirklich in der gesamten Komplexität zu verstehen. Danke für die Wahnsinnsarbeit. Auch als Team seid ihr immer besser aufeinander abgestimmt und so wird das einmal mehr zu einem Hörvergnügen für alle, die wirkliche Tolkien lieben und alles wissen und verstehen möchten. Es gibt noch genügend andere Podcasts für Trivialer.
Ich finde, wir sind manchmal schon sehr trivial. Aber ja, ich finde es halt auch schön, Stichwort wir als Team. Natürlich mussten wir uns in diesem Podcast halt auch erstmal irgendwie einfinden, beide. Und tun es ja teilweise immer noch, weil es halt einfach so ein ungewohntes Format ist, im Sinne von, es ist kein Laber-Podcast, es wird nichts vorgelesen, es wird miteinander diskutiert. Es ist mehr als eine Person, es ist nicht wie bei Einschlafen, ich lese das einfach ein und gut ist.
Es geht eher schon in Richtung Silmaria,
ja,
nur dass hier halt die Aufgaben
vielschichtiger sind, als das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, also in großen Luftanführungszeichen nur ein Kapitel vorzubereiten. Also Maria macht natürlich weitaus mehr.
Naja, das ist ja auch krass, was sie da reinsteckt. Ja, also es ist halt auf beiden Seiten halt so viel zu so vielen unterschiedlichen Themen und du biegst halt immer mehr ab. Also ich glaube, der Hauptunterschied ist, bei Silmaria sind die Themen halt abgesteckter. Der Bereich, in dem du dich bewegst, da kannst du zwar 100.000-fach abbiegen, aber da beschäftigst du dich jetzt vielleicht weniger mit dem Vorgang von Druckerpressen oder sowas, ne?
Die Rabbit Holes hier sind tiefer.
Tiefer, ja. Okay, Kathy312 schreibt, vielen, vielen Dank für die vielen Stunden Recherche und Kaninchenlöcher buddeln. Aha, siehst du das immer wieder? Die ihr hier auf euch nehmt. Das macht es wirklich aus, denn ich lerne bei jeder Folge immer so viel Neues. Wobei ich gestehen muss, dass ich bei über 2 Stunden nicht jede Minute 100% aufmerksam war. Aber ich schalte nicht bei den Infos gedanklich ab, sondern dann bei den Diskussionen darüber, ob das jetzt wichtig, relevant oder wie zu verstehen ist. Daher einfach nur für alles danke.
Und da kommen halt natürlich auch wieder auf den Punkt, dass die Recherche natürlich nicht nur Zeit kostet. Mhm. Wir hatten das ja bei MyHeritage, da kostet die Jahresmitgliedschaft 150, 170 Euro.
Ja.
Den brauchst du aber, wenn man nochmal irgendwie Daten recherchieren möchte zu Personen, die sind einfach perfekt aufgestellt.
Ja.
Es steht definitiv für nächstes Jahr, versuchen wir es irgendwie möglich zu machen, mal nach Reading zu kommen. Das sind alles Kosten, die wir...
Nicht, weil der Ortsname so toll ist und anders ausgesprochen wird, wie er da steht, sondern weil sich da das Archiv von Allen & Unwin befindet.
Ja, natürlich fragen wir erst an, ob das überhaupt möglich ist, für Recherchezwecken hinzukommen. Und das sind halt einfach Sachen, die auch alle Geld kosten. Da sind wir natürlich dankbar für jeder, der uns zusätzlich unterstützt.
Ja.
Ob das jetzt per Dauerauftrag ist, per Einzelüberweisung oder halt eben bei Steady und dafür auch noch ein bisschen mehr was bekommt. Aber das hält halt eben diesen Podcast am Leben und der sorgt halt auch für die Tiefe der Kaninchenlöcher.
Ja.
So.
Weil leider, wie wir mal wieder feststellen müssen, nicht alles ist googelbar.
Ja.
Tatsächlich hat auch Google seine Grenzen.
Ja.
Beruhigt mich teilweise auch.
Und Daisy schreibt, jemand, ob der auf dem Bau arbeitet, als Zitat aus unserer Folge. Während ich diese Folge regelmäßig im Bagger höre, war schon sehr lustig. Ich verstehe aber total, was ihr meint und würde sogar dasselbe Beispiel nennen. Die Lebensrealitäten sind sehr verschieden. Ich glaube, da ging es auch wieder einfach um, dass ein Oxford-Professor andere Voraussetzungen hat oder andere Bedürfnisse hat, wie jemand, der auf dem Bau arbeitet, ohne dass er despektierlich zu meinen, der braucht halt zum Beispiel allein schon nahrungstechnisch mehr Kalorien, um seinen Job machen zu können.
Ja.
Als ein Schreibtischpupser, wie ich es bin. Der, gut, ich stehe zwar den ganzen Tag, aber ja.
Ja.
Ich wollte ihn einfach nur reinnehmen, weil es hört uns jemand im Bagger. Und jeder, der den Tollcast kennt, weiß, welche Vorliebe ich für Bagger habe. Ich habe ja schon einen Lego-Bagger bekommen und ich habe auch schon einen 3D-gedruckten Fingerbagger bekommen. Ich habe einen Baggerkalender bekommen, ich habe gehäkelte Hakenbagger bekommen.
Die Baggersammlung wächst.
Ja.
Nur der echte große Mini-Bagger fehlt noch irgendwie. Aber ich glaube, das ist im Briefe-Podcast auch schon durchgeschienen.
Ja.
Hat mich jedenfalls aber auch sehr, sehr, sehr gefreut, dass uns jemand aus dem Bagger heraushört.
Darum wollte ich diesen Baggergruß.
Der musste da auf jeden Fall mit rein.
15a, Entschuldigung, wollte ich nicht zurückspringen.
15a geht an Stanley Unwin und ist vom 17. September 37, ist ziemlich kurz. Und da geht es aber eben auch wieder um Kleinigkeiten, die uns große, große, große Recherche Sorgen gemacht haben. Ich sehe nämlich hier, ich schmiere ja mit Bleistift in meiner Briefeausgabe rum, weil es eine Arbeitsausgabe für mich ist. Und hier sind noch die Archivzahlen von Reading, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und dann der sehr traurige Beisatz, leider nichts.
Wir haben es untertitelt mit Ein Brief zum Verzweifeln.
Oh ja, das passt.
Und veröffentlicht am 28. Mai diesen Jahres.
Ja, da schreibt Christian, vielen Dank für eure interessanten Lesungen der Tolkien-Briefe, besonders zu denen aus der neuen erweiterten Ausgabe, da ich bisher nur die alte besitze. Zu dem Thema Auflagenhöhe von Waldemar Bonsels Die Biene Maya habe ich für das folgende Jahr 1938 eine Angabe gelesen. Demnach betrug sie 770.000 für 1938. Ist auch eine Quelle angegeben. Nämlich zu dem Buch Verführung und Gewalt Deutschland 1933 bis 1945 von Hans-Ulrich Thamer. Und dann schreibt Christian weiter, der Zahlenwert stammt aus einer Tabelle dort, Deutsche Erfolgsautoren 1938. Laut dieser Tabelle hatte in jenem Jahr nur ein Werk mit 860.000 eine höhere Auflagenhöhe, und zwar Zwei Menschen, eines Richard Voss. Die Tabelle umfasst die normale Literatur der damaligen Zeit, das heißt ohne die von NS-Staatsideologie wegen gedruckten und vergebenen Büchern. Ja, also ist auf jeden Fall total spannend, weil wir haben uns dann natürlich dann auch gefragt, ja, diese 1500 Hobbit-Exemplare, ist das jetzt viel oder wenig? Weil das ist ja auch so eine Sache. Woher willst du das einschätzen, wenn du keine Vergleiche hast? Ja. Ne? Deswegen ganz, ganz lieben Dank an Christian dafür. Schließen sich da auch wieder ein paar Lücken.
Gut, kommen wir zum Brief 15b.
Der ist an Christopher Tolkien geschickt worden am 2. Oktober 37. Ja, da geht's um viele verschiedene Dinge, aber auf jeden Fall ist Michael jetzt auch an der Oratory School.
Und wir haben die Folge veröffentlicht am 11. Januar und haben es dem Untertitel gegeben, Auf den Spuren von Herrn Glück. Da haben wir ganz viel Feedback bekommen, die sich unter anderem dann auch aufeinander bezieht. Und dann würde ich sagen, dadurch, dass drei Stück sind, machen wir die einfach wieder im Wechsel. Adal Rieder schreibt zu dem Brief, ich habe mich furchtbar über die neue Folge gefreut, womit wir wieder bei dem Wort über die
furchtbar Termine, freuen, ja.
Furchtbar freuen.
Habe ich mir aber auch gerade gedacht.
Und ich finde, dass du, Annika, sehr schön übersetzt. Also immer. Die Literaturübersetzung ist eher komplex. Deswegen habe ich mich auch für den Technik-IT-Fachübersetzung entschieden. Zu der Frage mit Darling. Es gibt die Formulierung Darling Child, was nur mit liebes Kind übersetzt wird. Also ich kann mir vorstellen, dass er auch einfach mein lieber Sohn, mein liebes Kind geschrieben hat. Aber ich finde Schatz auch nicht falsch. Im Zusammenhang mit Tolkien, gerade im Zusammenhang mit Chris, hätte ich dann aber vielleicht My Precious geschrieben.
Talanda schreibt dazu, bei der Übersetzung von Koseformen geht nach meinem Empfinden der ursprüngliche Tonfall in der Regel flöten. Mein liebes Kind klingt jedenfalls in meinen Ohren eher bevormundend und gönnerhaft, während Schatz wohl bei jedem andere Assoziationen hervorruft. Nun ja, ich bin froh, dass ich hier keine druckreife Wiedergabe liefern muss.
Und Vio schreibt dazu, ich denke auch, dass Darling Child in der Übersetzung nur verlieren kann. Im Deutschen schwingt, obwohl die Wortkombinationen wie zum Beispiel liebes Kind, liebstes Kind, Lieblingskind, Schatzikind rein von der Bedeutung empathisch und gefühlvoll wären. Doch noch etwas anderes mit. Deine Übersetzung, Annika, finde ich auch immer gut gelungen. Und es macht Spaß, euch dabei zuzuhören, wenn ihr euch über Übersetzungsmöglichkeiten austauscht.
Ja, vielen Dank für das Lob. Wie gesagt, nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewehr.
Ja.
Brief 16 geht an Michael Tolkien vom 3. Oktober 37. Und da geht's jetzt auch wieder um Rugby und ne, Mut machen und so weiter. Das fand ich, wir uns erinnern, auch einen sehr schönen Brief.
Brief Nummer 16 haben wir am 25. Juni eingesprochen oder veröffentlicht und hatten den Untertitel, ups, das ist die falsche Datei.
Das ist der Untertitel?
Nein. Achtung, Stolperfalle, Übersetzungen, Ausrufezeichen.
Es scheint irgendwie so ein Kernthema zu sein.
Oh, da hatte ich mit Helmut W. Pesch eine nette Unterhaltung.
Oh, da bin ich sehr gespannt drauf, mehr zu hören. Ja, Kanamarth jedenfalls, die uns ja bei Übersetzungen auch immer gerne hilft. Vielleicht sollten wir sie mal im Vorfeld anfragen und nicht mal auf ihr Feedback warten. Die schreibt, ihr habt gerufen und ich bin da. Generell finde ich die Übersetzung, die Ausschnitte, die ich höre, die deutsche Version habe ich selbst nicht vorliegen, ziemlich gut gelungen, auch wenn sie manchmal etwas abweicht. Übersetzende haben genauso einen Interpretationsspielraum wie die Lesenden. Das heißt, man kann die Nuancen im englischen Original eben in die eine oder andere Richtung interpretieren, wie wir in der lebhaften Diskussion von Annika und Tobias ja live miterleben dürfen. Dass am Ende ein Teil der Nuance verloren geht, liegt in der Natur der unterschiedlichen Sprachen und ist ein Grund, warum sich Sprachforschende auf den Weg machen. Tolkien hätte das bestimmt alles total faszinierend gefunden. Die Entscheidung, Mami zu belassen, finde ich übrigens nicht so gut. Ja, man kann daraus schön sehen, wie Tolkien seine Familienmitglieder wirklich benannt hat, aber ich finde den Schluss, dass das alle Deutschen auf jeden Fall verstehen, nicht zwingend. Es gibt Menschen, die wirklich so gut wie kein Englisch sprechen. Stellt euch vor, ihr sprecht das U wie ein deutsches U in Mum-Sekt oder Mum wie Mut aus. Die Verbindung zu Mama ist dann schon etwas weiter weg.
Mummi.
Ja.
Und Alda Drita schreibt noch zu dem Brief, warum Mummi nicht übersetzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass es Krieger als Familieneigenname angesehen hat und deswegen nicht übersetzt hat. Heieiei. Viel Übersetzungskritik. Ich bin gespannt, ob ein Übersetzer, der für Klett Cotter euren Podcast hört und das dann mit einfließt. Wisst ihr eigentlich, was, ob und wer die neue Ausgabe übersetzen wird?
Schwierige Frage.
Sie wird nicht übersetzt.
Zumindest nach aktuellem Kenntnisstand.
Weil es gäbe im Prinzip nur zwei Optionen. Also eigentlich gibt es nur eine Option. Und die heißt, das komplette Werk komplett neu zu übersetzen. Aus zwei Gründen. Erstens, die Ausgabe liegt eh nicht in Textform vor, also in digitaler Textform. Mhm. Ich habe sie zwar ja mal ein Buch geopfert, habe sie komplett gescannt, habe dann ein Texterkennungssoftware drüber laufen lassen. So kann ich wenigstens mal grob suchen, aber auch diese Texterkennung ist halt nicht perfekt. Da müsste man also die Arbeit machen. Und B, haben wir ja mittlerweile in den Briefen auch festgestellt, dass einige Sachen sehr unglücklich übersetzt sind. Mhm. Das heißt, man müsste sich hier wieder mit den Erben von Kriege, den literarischen Erben von Kriege auseinandersetzen und sich überhaupt die Erlaubnis einholen, dieses urheberrechtlich geschützte Werk, den Urheberrecht genießt der Übersetzer, auch nach seinem Tod. Und da müsste man also erstmal mit der Familie klären, inwieweit man in diesen Text eingreifen darf. Mhm. Da muss man also diesen Text einmal nochmal komplett redigieren. Und dann muss man in dem Stil auch noch die neuen Briefe anpassen, damit sie nicht komplett rausfallen im Lesefluss. Das heißt, am sinnvollsten wäre es, wenn dieses Buch jemals übersetzt werden sollte, es von Anfang an neu zu übersetzen. Und da ist Klett Cotta, was Neuübersetzung betrifft, ein absolut gebrandmarktes Kind. Auch wenn ich als Nicht-Übersetzer sehe, dass diese Übersetzung eine dringende Überarbeitung bedarf,
ja,
hat man das ja seinerzeit bei dem Herrn der Ringe auch gesehen. Und sie allerdings nicht wegen Fehler,
ja,
sondern wegen der gediegenen Sprache, sag ich jetzt mal liebevoll.
Ja.
Und damit hat sich Klett Cotta in die Nesteln gesetzt. Und wir haben jetzt kein Buch, das sich millionenmal verkauft.
Ja, es ist schon sehr nischig.
Es ist wichtig, es ist interessant für Leute, die sich mit Tolkien interessieren. Aber eine Herr-der-Ringe-Ausgabe, ich weiß nicht, wie viel tausende Herr-der-Ringe-Ausgaben jedes Jahr zu Weihnachten verschenkt werden.
Das stimmt schon.
Oder Hobbit-Ausgaben zu Ostern. Mhm. Also, ne, kleines Buch kann man gut irgendwie, wenn ein Kind lesinteressiert ist.
Ja.
Also Klett Cotta weiß ja, wie hoch die Absätze sind.
Ja.
Natürlich gibt es auch beim Herrn der Ringe dann mal Ausgaben, die schlechter laufen müssen. Cover haben.
Oh Gott.
Aber dafür gibt es dann halt auch Luxusausgaben. Und das Buch ist zu nischig und es müsste komplett neu übersetzt werden. Mhm. Und das wird, glaube ich, nicht passieren.
Naja. Schade, weil ich stelle fest immer wieder, dass es immer wieder auch Leute noch gibt, die noch gar nicht wissen, dass Tolkien Briefe veröffentlicht worden sind. Also die wissen noch gar nichts von diesem Buch. Und das finde ich dann halt auch spannend, weil ich mir denke, wenn das jetzt neu erscheinen würde im deutschsprachigen Raum, würde das sicherlich halt auch wieder noch eine Aufmerksamkeit darauf richten, dass es das gibt. Und das fände ich natürlich als großer Fan von Tolkiens Briefen. Ich oute mich jetzt einfach mal.
Ja, aber die Frage ist natürlich, die Lizenzen sind natürlich das eine. Ich glaube, dadurch, dass sie die Urfassung ja schon übersetzt haben, wird man sich da auch bei einer erweiterten Sache gewahr.
Ja.
Aber du hast doch gerade das englische Buch vor dir liegen.
Ja.
Guck doch mal bitte auf die letzte Seite, welche Zahl da steht.
Wie viele Seiten oder was für eine Zahl meinst du? Nur die Briefe oder inklusive
Index? Es muss ja alles übersetzt werden.
Ja, 708.
Ja. Also geh mal davon aus, das Werk ins Deutsche wären 1000 Seiten.
Mhm. Minimum.
Und deshalb gehe ich davon aus, es müsste dann in Deutschland auch 2 Bände werden.
Mhm.
Und darum sehe ich leider nicht, dass dieses Buch ins Deutsche übersetzt wird.
Eine zweibändige Schuber-Ausgabe der Briefe, fände ich ja schon geil. Ja.
Und nochmal ganz kurz auf das kurze Feedback davor von Kanamarth. Ich finde es halt deshalb schade, weil halt, wie sie geschrieben hat, nicht allzu viel oder nicht jeder Mensch so gut im Englischen ist, um diese Sachen zu lesen.
Absolut. Und gerade, also ich finde es halt so schade, weil gerade jetzt geht halt so viel dann verloren, weil es jetzt eine neue Ausgabe gibt, die erweitert wurde. Und jetzt kannst du darauf nur zugreifen, wenn du des Englischen mächtig bist. Und dann ja nicht nur des Englischen an sich, wie du es in der Schule lernst, sondern ja, ich sag mal, Tolkien-Englisch. Ist ja auch nochmal eine Nummer für sich, wie wir immer wieder feststellen.
Tut mir leid, dass wir keine besseren Nachrichten haben.
Ja, aber wir sind die Ersten, die sich freuen, wenn es mal andere Nachrichten gibt dazu. Ja,
wir würden auch kritisches Feedback beim Lektorat einreichen.
Kommentierte Ausgabe, hier hört einfach unseren Podcast.
Brief 17, Anni.
Brief 17 geht an Stanley Unwin vom 15. Oktober 1937. Und da geht es auch wieder sehr interessant, weil das ist der Brief, wo sich Tolkien über Richard Hughes so ein bisschen aufregt, der irgendwie, glaube ich, sein Werk falsch verstanden sieht und da so ein bisschen rumrantet.
Wir haben die Folge am 11. Juli veröffentlicht mit dem Untertitel Klammern und Fußnoten können wir auch.
Stimmt das sehr. Ja, dazu schreibt Rigund, aber ich bin schon wieder sehr dankbar, also es ist eine Auslassung vorhanden, muss man vielleicht dazu sagen, und schreibt dann, Aber ich bin schon wieder sehr dankbar für die Zitate aus der Originalfassung, da der deutsche Text ja wirklich kürzer ist und teilweise sehr abwich. Und manchmal auch auf ärgerliche Art und Weise meine Herren Söhne statt my children.
Ja. Lukas schreibt Ideen zur Übersetzung des Spruches Sic hobitur et astra.
Oh ja, stimmt, das war auch in dem Brief.
So wird gehobbitet zu den Sternen. Klingt grammatikalisch schräg, aber trifft die Wortstruktur genau. Lustiger aber, und so hüpfhobbitete er aus dem Auenland empor den Sternen zu.
Oh.
Oder in Berndeutsch, wo Tolkien ja bekanntlich im Jahre 1911 war, so hobbitiert er Ufe zu der Sterne.
Und Weitling schreibt dazu, ich finde Annikas Zeitempfinden oder wie ich das nennen soll, nachvollziehbar. Manchmal denke ich dran, was ich zum Beispiel 2005 so gemacht habe. Und dann fällt mir auf, dass das schon 20 Jahre her ist und dann fühle ich mich alt. Finde den Brief interessant und von euch gut analysiert. Es war meiner Meinung nach weder zu viel noch zu wenig erklärt und die Zeit verging beim Zuhören wie im Flug. Und später? Ich sollte mir beim Hören Notizen machen fürs Feedback, sonst vergesse ich die Hälfte, wie ich gerade beim Lesen gemerkt habe. Zum Thema im Alter noch Dinge erreichen oder mit etwas anfangen. Bin da ganz bei euch. Man kann neben Alter noch etwas machen, anfangen, lernen etc. Gibt doch kein Ablaufdatum. Warum sollte man sich selbst einschränken? Kann natürlich sein, dass es in jüngeren Jahren einfacher ging. Aber man lebt doch nur einmal. Also go for it. Es kommt nicht auf das Alter an, sondern auf die Motivation. Ha!
Allard Winsfuß schreibt noch zu Brief 17, wegen der angefragten Übersetzung von Sic Hobitur et Astra möchte ich den pragmatischen Übersetzungsansatz von Rolf Kauka anbieten. Der stand bei den Schlümpfen vor dem gleichen Problem. Ein Eigenname wird zum Verb, also wurde geschlumpft. Mein Vorschlag wäre es in diesem Sinne, so hobbitete man zu den Sternen. Nicht elegant, aber eindeutig wie hobbiten, wie schlumpfen eine Tätigkeit mit den Eigenschaften der literarischen Kreation verbindet. Kommen wir zu Brief 18.
Brief 18, schön kurz, an Stanley Unwin vom 23. Oktober 37. Da geht es schon mal darum, dass Tolkien bald etwas Neues starten wird.
Genau, wir haben veröffentlicht die Folge am 23. Juli mit dem Untertitel 12.05 Uhr an Paddington.
Oh, das war ein schöner Untertitel, den mag ich sehr.
So, und Martin schreibt jetzt allerdings zu Brief 18 und 18a. Wir haben jetzt aber einfach mal zu 18 gepackt. Beide Folgen waren wieder richtig schön und vor allem sehr informativ. Danke für die viele Mühe, die ihr beiden da jedes Mal reinstellt. Auch die historische Einordnung in ihrer Länge ist vollkommen gerechtfertigt. Die Ereignisse jener Tage sind in ihrer Bedeutung gar nicht zu unterschätzen. Auch die Tonaufnahmen, ob sie nun vollständig echt ist oder nicht, ist auf jeden Fall beeindruckend. Die Stille nach der Kanonenschlägen und dann das Vogelgezwitscher danach, das gibt schon eine Gänsehaut. Dann muss ich es mal loswerden. Als Meteorologe freue ich mich natürlich jedes Mal besonders, wenn der Wetterbericht die Wetteranalyse kommt.
Oh, sehr schön. Na, das mit der Tonaufnahme bezieht sich schon auf Brief 18a, der an Evie Gordon geschickt wurde am 22. November 37. Und da geht es um diese ganze angelsächsische Geschichte mit dem Gedicht Pearl, das sie eigentlich zusammen machen wollten. Und dann kam aber irgendwie Tolkien komischerweise nicht aus dem Quark. Und dann hat Gordon schon mal angefangen, er schickt das Tolkien. Also es geht ein bisschen hin und her. Und der Brief ist sehr, sehr, sehr lang. Und da hatten wir auch unterschiedliche Meinungen zu dem Brief. Und dann
genau, aber du bist schon da viel zu weit vorausgaloppiert.
Weil du wolltest eigentlich noch sagen, wann wir die auf...
Vor allem die Untertitel, finde ich halt. Ja. Wir geben uns ja immer so viel Mühe bei den Untertiteln.
Ja, stimmt. Untertitel.
Also wir haben die Brief veröffentlicht am 6. August, also letzten Monat. Und hatte den Untertitel Ein Professor und Freund.
Oh, war schön.
Ja, und da ging es bei 18a in der Hauptdiskussion primär um den Audiosnippet, den ich eingefügt habe.
Genau.
Und ich bin davon ausgegangen, dass das tatsächlich eine Originalaufnahme war. Und Aldard Rida, aka Hexe, schrieb, ist die Audioaufzeichnung zum Waffenstillstand ein Original. Und ich habe meinem jugendlichen Leichtsinn, weil ich das so verstanden habe, mit Ja beantwortet. Und dann finde ich es auch wichtig, da kann ich uns auch eine Minute mehr Zeit zu nehmen, finde ich es wichtig, dass du auch einfach nochmal die Sachen klarstellst.
Ja, das war nämlich, deswegen liebe ich ja auch Discord, weil es da einfach immer so tolle Diskussionen gibt und halt auch mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Perspektiven und Hintergründen. Und da ging es dann eben auch drum, dass es überhaupt eine Aufzeichnung gibt. Also wer stellt sich denn hin, war die Frage im Krieg und nimmt da was auf. Und auch ich hatte das so nicht mehr auf dem Schirm, dass das nicht in der Gänze so aufgenommen wurde. Davon war ich nämlich auch überzeugt von der BBC, so wie du es gesagt hattest, auch in der Folge. Ja. Sonst wäre ich da ja auch reingegrätscht. Ne? Also wenn ich was weiß, dass es anders ist, dann lasse ich das ja nicht dich da so ins offene Messer laufen. Hatte dann aber nochmal nachrecherchiert. Ich weiß nicht, sollen wir hier auch nochmal kurz drauf eingehen?
Anfang? Also dadurch, dass nicht jeder im Discord ist, finde ich, solltest du es wenigstens einmal richtig stellen, damit auch wir es auf der Tonspur richtig haben.
Genau. Zu der Frage, wie es dazu kommt, dass da überhaupt Aufnahmen gemacht worden sind, und ging es dann eben auch darum, dass der Waffenstillstand ja noch so lange auf sich hat warten lassen. Also dass man das wusste sozusagen, wann das kommt, dass man dann sich mit einem Tonbandgerät hätte hinstellen können. Und dazu hatte ich dann eben auch im Discord geschrieben, einfach nochmal ganz, ganz kurz und knackig, der Waffenstillstand, also nicht das offizielle Kriegsende, weil das war erst 1919, 1920. Der Waffenstillstand war auf den 11. November 1918, also der 11.11. um genau 11 Uhr Ortszeit Frankreich geplant. Hauptsächlich, damit die Nachricht halt wirklich auch in allen Kompanien, also in jede kleinste Untergruppe noch ankommen kann und alle Befehlshaber wissen, wann Schluss sein soll. Das ist halt ganz wichtig, nicht, dass der eine auf 10 Uhr, der andere auf 11 Uhr und der nächste auf, ja okay, ich schieße halt so lange, bis ich keine Munition mehr habe, ist. Und das Waffenstillstandsabkommen wurde am 11. November in der Früh zwischen 5.12 Uhr und 5.20 Uhr in einem Zugwaggon bei Compiègne unterzeichnet und trat dann um 11 Uhr in Kraft. Also da sind noch ein paar Stunden dann dazwischen, also mindestens 5 Stunden, weil einfach diese Botschaft aus diesem Zugwaggon ja dann wirklich in jedes Bataillon noch ankommen muss. Was halt auch noch sehr krass ist, ist, dass halt in diesen paar Stunden noch tausende Soldaten gefallen sind. Aber man muss da halt diesen genauen Zeitpunkt abwarten, damit es für alle gleich ist. Also das ist halt auch einfach so eine sehr emotionale Sache.
Und vor allem Sachen, an die wir heutzutage nicht denken. Dann sagst du, schreibst eine Mail rum oder machst halt eine Sammel-SMS oder postet alle auf Telegram, Signal, Three Miles, habe ich beide durcheinander geschmissen. Oder machst halt einfach einen Anruf und sagst, ne, um 6 ist Feierabend.
Hier ist so, ja, genau. Und dass das aber halt wirklich dauert, auch gerade halt im Kriegsgeschehen, bist du wirklich, ne, du musst ja an die Front. Die Befehlshaber sind zwar nicht immer im Schützengraben gewesen, sondern eher hinter der Front, in irgendwelchen Hauptquartieren oder so. Aber diese Info muss ja dahin, wo geschossen wird.
Aber jetzt zur Tonaufnahme.
Genau, zur Tonaufnahme. Da habe ich dann nämlich nachrecherchiert, weil mir so ein Hinterkopf-Bauchgefühl, nenne ich es mal, keine Ruhe gelassen hat. Und war damit dann noch etliche Stunden an dem, also ich glaube bestimmt einen Nachmittag damit beschäftigt. Und habe eben rausgefunden, die Aufnahme, wie sie existiert, ist keine originale Tonaufnahme in dem Sinne, dass das, was du hörst, genau in der Abfolge stattgefunden hat, wie es gehört wird, sondern es ist eine Rekonstruktion.
Vielleicht trifft es besser, es wurde nicht auf dem Schlachtfeld aufgenommen.
Eben nicht. Also eben doch.
Okay.
Weil es gab an der Front Schallmessgeräte. Und diese Schallmessgeräte, die waren von der British Army, die hat damit aufgezeichnet. Und die Geräusche vom Bombardement, die in dieser Aufnahme zu hören sind, die wurden anhand der Daten rekonstruiert, die von diesen Schallmessgeräten an der Westfront aufgenommen wurden. Also da ist kein Ton drauf, sondern Schallwellen. Und diese Schallwellen wurden in Ton rekonstruiert. Ja.
Soll ich dir jetzt erklären, was Ton ist?
Der Ton ist so an der Front nicht aufgenommen worden, war deine Aussage.
Schall ist Ton. Wir hören Schallwellen.
Ja.
Im weitesten Sinne. Also.
Okay. Ja, gut.
Es weiß, also jetzt ist nämlich meine Frage. Was genau wurde da aufgezeichnet? Also, wenn da ja Schallwellen aufgezeichnet wurden, wurde ja ein Ton aufgezeichnet.
Ja. Gehen wir der Reihe nach, weil das erklärt sich dann aus dem, was da passiert. Für das War Museum, also das Imperial War Museum in UK, hat das Soundinstallationsstudio, Coda to Coda heißen die, diese Datei 2018 erstellt. Die Datei, die bei YouTube und auch bei uns in der Folge drin ist, diese Tondatei, die wurde 2018 erstellt und rekonstruiert. Und diese Coda to Coda, dieses Studio schreibt, Zitat, als Installationskomponist und Designer begann unsere Suche nach einer neuen Vorstellung davon, wie das Ende des Ersten Weltkriegs geklungen haben könnte, mit einem einzigen Bild. Das Imperial War Museum stellte uns einen archivierten Filmausschnitt mit dem Titel End of the War zur Verfügung, der am Waffenstillstandstag 1918 aufgenommen wurde. Er zeigt die Aufnahme einer Sound-Ranging-Einheit, die dazu diente, die genaue Position feindlicher Geschütze anhand der Vibrationen ihres Feuers zu bestimmen. Indem wir diese Informationen mit einem tiefen Einblick in die Geschichte der Artilleriegeräusche des Ersten Weltkriegs kombinierten, konnten wir den Übergang von der intensiven Kakophonie des Geschützfeuers zum völligen Frieden nach dem Waffenstillstand rekonstruieren. Zitat Ende. Sprich, diese Schallmessgeräte, die zeichnen das auf. Das ist ein Bild, das ist eine Grafik. Das ist kein Schall, der aufgezeichnet wird, sondern im Prinzip. Es
wird umgewandelt wie bei einem Erdbeben, beim Seismograph.
Ja, genau. Also du hast dann diese lustigen Striche und so. Und
ganz kurz, ich glaube, das ist ja auch das, was man in dem Video dann sieht.
Du siehst das, genau. Du siehst dieses alte Dokument, diese Aufzeichnung, diese Grafik. Und die hat dieses Studio Coda to Coda, die haben das umgewandelt in Geräusche. Und das haben sie nicht einfach gefunden, die Geräusche, sondern sie haben Tonbandaufnahmen hergenommen, die an der Westfront aufgenommen wurden. Also da wurden Tonaufnahmen gemacht. Das heißt, die Geräusche sind echt, die du da hörst. Die sind auch von der Westfront, die sind von der Somme oder...
Ja, aber das, was ich vorhin meinte, war, es stand da jetzt keiner mit einem Mikrofon, hat es in die Luft gehalten, sag ich mal.
Um 11 Uhr, genau.
Um kurz vor 11.
Ja, leider
nicht. Und hat diese Geräusche exakt, so wie sie an diesem Punkt zu hören waren, direkt als Ton aufgezeichnet.
Genau, das ist leider nicht passiert. Davon war ich auch ausgegangen, weil das hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können, weil es waren ja Journalisten und Co. ja auch vor Ort im Kriegsgeschehen mittendrin. Aber es ist trotzdem kein Fake oder keine Fälschung, weil der Ton, den du hörst, trotzdem echt ist. Aber eben nicht von genau diesem Moment, sondern diese, ich nenne es mal seismografische Aufzeichnung, was da tatsächlich passiert ist, die ist vom 11.11.1918, 11 Uhr, dass du siehst, wie das abflacht und was da genau passiert ist. Aber du hast es eben nicht als Ton. Und das haben die 2018, ne, 100 Jahre Waffenstillstand, haben die dann für das Imperial War Museum umgewandelt mit den Tonaufnahmen, die es schon gab im Archiv, dass es dann eben so rekonstruiert wurde.
Vielen lieben Dank.
Sehr gern. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Ich fand es dann echt schräg. Also man fängt dann auch irgendwann an sich selber zu zweifeln, weil ich war mir ziemlich sicher, mich an so eine BBC-Aufnahme erinnern zu können, habe sie aber eben nicht gefunden. Und deswegen bin ich halt inzwischen total irritiert. Und vielleicht müsste man da halt auch mal ins BBC-Archiv irgendwie nochmal reingehen und nachforschen und da vielleicht nochmal einen Nachmittag oder drei investieren, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Diskussion, die sich da halt dann im Discord dazu zugetragen hat. Und ich hoffe, dass es das halt jetzt ein bisschen aufklären konnte.
Gut, kommen wir zu Brief 19.
Brief 19, langer Brief an Stanley Unwin vom 16. Dezember 1937.
Aufgenommen oder veröffentlicht am 20. August mit dem Untertitel Keltisch oder doch Irisch und Walisisch?
Das war da nicht einer der Alternativuntertitel, sowas wie, ich weiß es nicht mehr, irgendwas mit Korinth, sowas wie Korinthenkacker. Also das war es natürlich nicht, das Wort, aber... Wo wir auch gesagt haben, er nimmt die Sachen ja wirklich so genau, so Tolkien der Professor ist hier am Werk. Kannst du dich aber gerade auch nicht erinnern, oder?
Foreshadowing hoch 10 oder Ice-Pitting Names.
Ice-Splitting Names, ja genau. Das war ja diese Kritik, über die er sich zwar gefreut hat, aber dann trotzdem irgendwie erstmal ausholen musste. Okay, Rion schreibt dazu, danke für die neue Folge. Über Tolkiens Gefühlslage bei der Kombination von Drachen und dem Naturkundemuseum habe ich auch gerätselt. Erheitert, empört, stolz. Ich hätte so gerne Mäuschen gespielt und den Vortrag gehört.
Und Tammy schreibt dazu, wow, der Brief hat vieles drin. Ich glaube, da muss ich noch ein paar Mal hören, bis ich das Gefühl habe, alles erfasst zu haben. Aber den Mic-Drop-Moment fand ich auch gut. Leg dich niemals mit Tolkien als Philologe an.
Ja, das hat echt Spaß gemacht. Salvias Feedback fand ich auch richtig schön. Ich finde nämlich, sie hat's rausgefunden, wie es gemeint war. Und zwar schreibt sie, ich habe die Sache mit dem Vortrag über Drachen im Naturkundemuseum am ehesten so gelesen, dass Tolkien positiv überrascht war über die Einladung, ausgerechnet dort über fantastische Wesen zu sprechen. Beim Hören des Podcasts entwickelte sich dann bei mir die Vorstellung, wie er sich einen Riesenspaß daraus gemacht hat, sich als Naturwissenschaftler zu verkleiden und einen Vortrag im naturwissenschaftlichen Stil zu halten, über das Horteverhalten von Drachen und sich dazu wunderschöne lateinische Fachbegriffe auszudenken. Und das ist jetzt meine Wahrheit. Danach lebe ich jetzt, weil das fand ich zu schön einfach.
Talana schrieb, ebenfalls Brief 19, mal ganz provokant, Stanley Unbins Reaktion ist der Grund dafür, dass es den Herrn der Ringe überhaupt gibt und dass das Silmarillion schließlich doch noch veröffentlicht wurde. Er hatte zu diesem Zeitpunkt nicht nur aus unternehmerischer, sondern auch aus literarischer Sicht völlig recht, Tolkien zu einem anderen Weg zu raten. Denn dieser Weg hat es Tolkien erst ermöglicht, den Höhepunkt seiner Schaffenskraft zu erreichen.
Im Discord wurden auch einige Lanzen für Stanley Unwin gebrochen. Rigon schreibt zum selben Brief, im Dezember 2022 habe ich zu Weihnachten den Briefeband auf Deutsch bekommen und gedacht, ich könnte ja jeden Tag so einen Brief lesen. Dann käme ich ja gut voran. Schöner Plan. Aber nicht umgesetzt. Maximal die ersten 10 Briefe. Kurz darauf startete dann euer Podcast. Eine richtige Fügung. Mir wurde zwar klar, dass ich damit das Buch auch nicht in Jahresfrist würde durchgelesen haben, aber es bleibt seither so viel mehr Inhaltliches zu den Briefen bei mir hängen. Der Mehrwert dadurch, dass ich nun auch mitbekomme, wie der Text auf Englisch lautet, wer die Personen sind, die erwähnt wurden, und was sich so im zeitlichen Rahmen rund um den Brief noch an Dokumenten, anderen Briefen und Fakten aus Tolkiens Leben finden lässt, ist enorm. Und ja, dazu gehört auch das Wetter und auch die eine oder andere Abschweifung. Also, bitte macht weiter so. Sehr schön.
Machen wir, versprochen.
Ei, ei.
So, zum letzten regulären Brief, den wir aufgenommen haben, bevor wir diese Folge jetzt veröffentlichen. Brief Nummer 20.
Ging an C.A. Firth bei Alan and Unwin vom 19. Dezember 37. Das PS fast länger als der Brief und geht auch um Illustrationen, Amerikaner und ja, neue Hobbit-Kapitel.
Veröffentlicht haben wir den Brief am 3. September und haben den Untertitel gegeben, ein Satz, der die Welt verändert.
Oh, schön.
Und da schreibt Detlef zu dem Brief, nördlich des Nordostseekanals gibt es auf der A7 provisorische Start- und Landebahnen. Und vielen Dank für den interessanten Podcast, der fast so seriös ist wie Tolkien.
Das mit dem seriös und Tolkien, das ist so ein Running Gag geworden, ne?
Ja. Ja, da ging es natürlich um die Startlandebahn, also die Autobahnen, die...
In der historischen Einordnung.
Ja.
Ja.
Und in Deutschland gibt es noch 6 aktive Plätze, hauptsächlich in Westdeutschland, und die relativ schnell gebaut werden können, also wo die Mittelleitplanken wieder rausgenommen werden können. Und 2, die halb zurückgebaut sind, die sich aber sofort oder relativ schnell wieder reaktivieren lassen. Aber ein Großteil der Plätze sind mittlerweile durch Windkraftanlagen oder durch andere bauliche Maßnahmen nicht mehr so wiederherstellbar. Aber faszinierend, dass es immer noch irgendwie mehr als ich dachte, Orte in Deutschland gibt, die eigentlich noch jederzeit sofort wieder einsetzbar sind.
Ja.
Waren auch noch in den 2000er Jahren bei NATO-Übungen, wurden dann einzelne Abschnitte dann auch gesperrt, um dann halt eben von einer Autobahn zu starten und zu landen, um das halt einfach nochmal zu trainieren.
Ich bin da auch, also ich schwank da als Mensch und als Militärhistoriker auch immer wieder so zwischen Gruselfaktor und Beruhigung bei solchen Infos. Also fasziniert auf jeden Fall, aber das ist ja eher so neutral. Aber ja, egal.
Ich muss mich noch mal eben kurz korrigieren. Es war 1984 im Rahmen der NATO-Übung Highway 84 und sie heißen korrekt Notlandeplatz auf der A29 am Kreuz Alhorn geprobt. Und da wurden die Sachen 48 Stunden in Betrieb genommen. Und es ist tatsächlich so, dass bei den Behelfsflugplätzen, wie sie auch in Österreich genannt werden, dann natürlich auch mobile Radarsysteme und Tower im Prinzip in der Nähe vorgehalten werden.
Na, Wahnsinn.
Das heißt, du kannst halt wirklich in 0, nichts, 1, 2, 3, 4, also dann war es so rum 5, 6, genau, es gibt 6, die noch aktiv sind und 2, die, wo Schilderbrücken abmontiert werden müssten, die dann aber auch sofort wieder einsetzbar sind.
Krass.
Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, die so zurückgebaut sind, dass man sie nicht wieder benutzen kann.
Krass.
Aber das ist halt auch etwas, also A, finde ich faszinierend, dass es überhaupt noch diese Notlandeplätze gibt. Wir packen euch einfach den Link zum Wikipedia-Artikel, der einfach sehr interessant ist.
Der ist wirklich spannend, ja.
In die Shownotes.
Okay, dann haben wir zu Brief 20 noch ein Feedback, das sich auf den Brief bezieht im weitesten Sinne und nicht auf die historische Einordnung zum Brief. Nämlich schreibt Salvia, Ich habe nicht alles von der Folge mitbekommen, denn plötzlich saß ich in einem alten, eleganten, schwarzen, englischen Wagen, vollgepackt mit druckfrischen, wunderbar duftenden Hobbit-Büchern, ahnend, wie diese bald in den vorweihnachtlich dekorierten Buchhandlungen und wenig später unter den Tannenbäumen begeisterter Kinder liegen würden. Und natürlich auch unter den Tannenbäumen von Oxforder Professoren, die neugierig sind auf dieses eigentümliche Steckenpferd des verrückten Tolkien. Meine Stimmung muss so ansteckend gewesen sein, dass mein Mann, der selbst nicht mitgehört hatte, kurz darauf anfing, We wish you a Merry Christmas zu singen. Das ist auch, also solches Feedback liebe ich ja auch sehr, weil das einfach so nett ist zu sehen und zu hören und zu lesen. Was macht es denn mit den Leuten? So, diese Folgen. Das finde ich einfach so schön.
Und dann haben wir noch den Anhang 1 für die Steady-Hörende. Von Adalrida, vom Fluss, aka Hexe.
Jetzt zum Schluss noch den vollständigen Nickname.
Ja, Siggi. Ich möchte euch dieses Mal eine Rückmeldung zur Sonderfolge von Arthur Ransom schicken. Ihr hattet ja schon überlegt, ob der Nachname und die Ransomware im IT-Security-Bereich irgendwie zusammenhängen. Und tatsächlich, auch wenn der Name des Autors etwas anders geschrieben wird, hängen Ransom und Ransom, also das eine mit E, das andere ohne, etymologisch zusammen. Mittlerweile gibt es auch Ransom mit E als Vorname und alles fußt auf dem Lösegeld. Also, wenn ihr demnächst mal einen kleinen Lösegeld seht, grüßt ihn lieb von mir.
Vielen Dank. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Film oder eine Serie war. Ah, Wednesday war es. Da ging es dann auch auf einmal um Lösegeld und sie sagt irgendwas mit Ransom und ich so, ah, schau mal, schau mal. Ja, man lernt nie aus. Das fand ich sehr schön. Ja, Tobias, wir sind am Ende des Feedbacks for now angekommen. Wie ist dein Fazit?
Sehr lang.
Ja, ja.
Also ja, dadurch bin ich auch dafür, lieber kurze Folgen zum Sneaken. Und ich meine, die Leute wissen es jetzt draußen, also ich habe für jeden Brief ja auch eine Kapitelmarke gesetzt, dass man dann einfach Feedback zum Brief hoppeln kann.
Hoppeln. Oh.
Genau. Nicht zu den Sternen, sondern zu den Kapiteln.
Oh.
Und ja, wie gesagt, ist schön, es ist ja, weiß Gott, nicht alles Feedback, was bei uns eingegangen ist.
Ja, wir mussten ja wirklich stark einkürzen, weil sonst wären wir jetzt hier 5 Stunden beschäftigt gewesen.
Was uns natürlich freut, also das meine ich auch so, wir lesen trotzdem jedes Feedback. Also wir können nicht auf jedes Feedback eingehen in der Ausführlichkeit. Manche sind ja auch wenig Sachen, auf die man eingehen kann, sondern eher ein, wusstet ihr schon? Oder beziehungsweise, ach, fand ich cool, ich habe das gehört. Oder ich fand mich auf einmal im edlen schwarzen Wagen.
Genau.
Wieder mit druckfrischen Hobbits im Kofferraum.
Ja, und das ist ja auch so, wenn wir das regelmäßiger machen mit den Feedback-Folgen und es dann halt nicht, also das sind jetzt 2 Jahre Feedback, was wir jetzt hier heute behandelt haben. Das ist halt schon krass. Wenn das jetzt ein Vierteljahr ist, dann kann es auch gut sein, dass man dann halt alles vorlesen kann, weil es dann halt in Summe nicht so viel ist, dass man sagt, okay, das kann man niemandem zumuten. Und was ja auch der Fall ist, also man kann uns, hattest du ja eingangs schon gesagt, auf unterschiedlichsten Wegen Feedback zukommen lassen. Wir freuen uns über jedes einzelne davon, also auch über Kritik. Da sind wir ganz wie Tolkien, weil uns interessiert einfach wirklich, was ihr denkt.
Ja, sagt die nicht, die Kritik ist immer willkommen.
Genau. Und es gab ja auch als Feedback oder als Anregung, Wunsch, die Äußerung, Discord, es wäre schön, wenn halt das Feedback für die Briefe nicht gesammelt in einem Thread oder in einem Kanal wäre, weil dann verliert man schon mal schnell den Überblick und dann geht man in so eine laufende Diskussion rein, weil man noch was zu Brief 15 sagen wollte. Und ob es da nicht besser wäre, irgendwie für die einzelnen Briefe einzelne Kanäle anzulegen. Und das haben wir jetzt in dem neuen Discord-Server, also dem Auenland-Discord, haben wir das umgesetzt. Das Briefe-Feedback bei dem DTG-Discord bleibt natürlich bestehen. Da könnt ihr auch nach wie vor reinschreiben. Das sehen wir ja auch alles und nehmen es auf. Aber wenn ihr zu einzelnen Briefen diskutieren möchtet, dann ist da vielleicht der Auenland-Discord der bessere Ort, weil es da eben zu jedem Briefen oder zu jeder Folge einen eigenen Thread gibt. Und dann bleibt
stimmt, da fällt mir ein, da muss ich auf jeden Fall gleich noch das allgemeine Feedback, ein Thread einlegen, für wenn jemand einfach sowas, was
das,
jetzt.
Der oberste Thread, der oben angepinnt ist.
Aber ich glaube, der heißt nicht so. Das heißt, wir kommen hier, deshalb.
Ah, okay. Ja, dann müssen wir den umbenennen. Genau.
Beziehungsweise einfach einen zweiten aufmachen. Ich gucke einfach mal nachher, wie es ist.
Mal genau. Also das einfach nur als Hinweis an der Stelle, dass, falls ihr das noch nicht mitbekommen hattet, dass es da jetzt auch einen zweiten Discord-Server gibt, wo dann eben auch die Podcast-Produktion von Online Productions von uns dann einlaufen, die zum Beispiel halt nicht von der DTG produziert werden, weil sie zum Beispiel sich mit einem anderen Autoren beschäftigen. Wieder ganz neue Podcast zum Lied von Eis und Feuer von George R. Martin.
Gespräche aus Westeros.
Sowas, ne? Das, also da erwartet euch auch ganz viel und auch eine tolle, tolle Community. Kommt uns da gern besuchen, falls ihr noch nicht da wart. Freuen wir uns auf jeden Fall auch auf regen Austausch.
So, dann machen wir mal folgte Schicht im Schacht.
Mhm, den Sack zu. Buddeln das Rabbit Hole wieder zu.
Den Deckel drauf.
Ja, sehr schön. Mir fallen keine weiteren Bilder dazu ein oder Sprüche. Wie sagt man?
Dann freut euch auf Brief 21, den wir ja schon aufgenommen haben. Freut euch auf Elfrieda.
Stimmt.
Und
vielen, vielen Dank für euer Feedback. Wir freuen uns über alles davon. Und egal in welcher Art und Weise und egal an wen, aber schreibt doch gerne mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.